Ihr hört schon, da wird komisch gegackert. Da wird rumgekackert. Wir wollten das eigentlich lange geheim halten. Katja hat ein wunderbares Plädoyer mir vorbereitet, aber da wird bereits gegackert im Hintergrund. Wir sind in Südafrika nach wie vor. Habt ihr vielleicht an dem kleinen Videoteaser gesehen, den wir gemacht haben. Es ist unser letzter Tag in Südafrika. Es regnet draußen, es ist stürmisch.
Ja, man muss sagen, es ist ziemlich cozy in der Hütte hier, ne? So, also wenn draußen die Welt untergeht, ja, ist hier drin einfach
pure Stille. So ein bisschen leicht angekatert, muss man sagen.
Aber hallo.
Was?
Nein, wir haben gestern die letzte Folge dieser diesjährigen Staffel gedreht und haben dann ein bisschen ein kleines Get-Together gehabt und sind jetzt in unserem Cottage, weil es draußen so regnet, und nutzen die Zeit, zwei wunderbare Gästinnen in unserem Zimmer zu haben, nämlich
Katja Friedenberg und
Lena Belgard, die beiden Backing-Vocals von Sing Mein Song.
Die Stimmen hinter den Stars, so wollten wir es nennen, ne, glaube ich.
Die Sendung heißt Die Stimmen hinter den Stars.
Ja, ist ja auch so.
Damit schaffen wir es bis in die Bild-Zeitung, glaube ich.
Mit das kriegen wir hin. Oder in die ILO. Wie heißt die?
Super-ILO, oder was?
Ich kenne nur die Blitz-ILO.
Die Blitz-ILO, genau. Aber es ist ja wirklich so, ne? Wir hatten ja richtig, also wir haben ja immer richtige Stars und wir hatten sogar, ihr wart sogar die Backing-Stimmen der Scorpions.
Ja!
Dieses Jahr habt ihr die Scorpions gebackt.
Ja. Muss ich mir überlegen.
Aber mal ganz kurz nur, also ihr seid die beiden Backing-Vokalistinnen von Sing Mein Song. Katja, du bist seit der ersten Staffel dabei. Lena, was sagt man, bist du dabei?
Das ist mein fünftes Jahr schon.
Fünftes Jahr. Lena war ja schon mal bei uns im Podcast. Du hast unseren ersten, war es unser erster, unser zweiter Podcast?
Ja, ich glaube, der zweite oder der dritte, ganz am Anfang.
Warst du schon mal bei uns zu einem anderen Thema, ne? Ja. Und jetzt, wir hatten euch schon immer auf der Liste, dass wir mal über das Thema, weil wir sonst immer über viele andere Geschichten, aber auch über Instrumentalisten oder so immer gesprochen haben. Aber dieses Thema Backing Vocals hatten wir noch gar nicht. Mhm. Und wen kann man da besser fragen als euch? Weil ihr einerseits mit uns das ja auf 1000 anderen Baustellen auch tut. Ne? Mhm. Ihr beide, Katja und du, Frau, ihr seid beim Tim Bensko unterwegs jetzt auf Tour demnächst.
Ja.
Ja.
Ich mach mal kurz mein Handy aus. Ne?
Sehr professionell.
Profi.
Absoluter übrigens, Profi. Also, es sind nicht unsere Handys, es sind die von den Gastgebern. Da merkt
man gleich, wer der erfahrene Podcaster ist.
Yeah. Und Lena, du bist auch als Backing-Lady bei Sing Mein Song jetzt seit 5 Jahren und bei ganz vielen anderen, bei Gregor Meidet haben wir uns die Bühne zusammen. Aber ihr seid natürlich nicht nur Backing-Vocal-Künstler, sondern ihr macht auch eure eigenen Sachen, steht auch in der Mitte auf der Bühne und nicht immer in der Seite. Und genau darüber wollen wir so ein bisschen reden. Wie ist so eure Welt und wie ist die Welt bei Sing Mein Song und wie ist so das, wie kommt man überhaupt in so eine Position? Wie entscheidet man sich überhaupt irgendwann mal Sänger zu werden und dann aber speziell auch Backing-Vokalist zu werden? Das sind ja so, durchaus Sachen, die vielleicht für den einen oder anderen interessant sind. Aber erstmal sitzen wir hier und haben eine ganze Staffel Sing Mein Song jetzt auf dem Rücken.
Ja, das stimmt.
Gefühlt wie viel seit Anfang Januar? Jetzt haben wir Anfang März, also eigentlich haben wir zwei, also für mich sind es immer so zwei volle Monate, so wie es sich anfühlt, ne? Mit der Studiozeit in Mannheim vorher, wo wir ja alle, aber ihr eben auch absolut immer fulltime am Start seid, weil vielleicht für die Zuschauer auch interessant, wir machen das ja im Studio in Mannheim, wird die Musik vorbereitet, da gibt es einen großen Bandraum, wo die Rhythmusgruppe drin ist. Ja. Dann gibt es im Keller einen Raum, wo die Bläser sitzen. Wir sind mit Fernsehern miteinander verschaltet, sodass wir uns sehen und natürlich auch hören können. Und dann gibt es einen Raum, wo die Vocals drin sind. Das heißt, in dem Raum ist quasi der jeweilige Künstler, die Künstlerin mit euch zusammen. Das heißt, ihr seid eigentlich auch rein von der Zeit immer am nächsten mit den Künstlern zusammen. Ja. Wie ist das für euch? Ist das cool oder werdet ihr lieber in einem anderen Raum getrennt voneinander?
Also seitdem ich dabei bin, kenne ich das nur so, dass die Backing Vocals mit dem Künstler zusammensitzen. Ich glaube, früher war das ja auch mal anders.
Also wir haben genau eigentlich in 2020 angefangen, dass die Künstler bei uns mit, oder dass wir mit den Künstlern zusammen im Raum sind. Davor waren die Laura und ich in einem Extraraum. Also es hat alles immer seine Vor- und Nachteile. Was ich halt gut finde oder wir gut finden an dem Fakt, dass wir jetzt mit den Künstlern zusammen sind, ist, dass man sich einfach schon auch mal besser kennenlernen kann irgendwie und wir auch einfach direkt kommunizieren können und Entscheidungen treffen können mit den Künstlern zusammen, was wir machen wollen.
Man hört auf jeden Fall immer mal wieder über Talkback ein herzhaftes Gackern und Lachen aus dem Raum.
Ja, also das ist total
scheint
schön.
Die Stimmung häufig also, ganz gut zu sein bei euch.
Genau.
Also ich sehe das schon als Privileg, dass wir so nah an Künstlern dran sind, weil während ja oft auch so Bandgeschichten da hinten irgendwie laufen, wo wir jetzt in dem Moment nicht wirklich involviert sind, haben wir echt Zeit, je nachdem wie der Künstler das möchte, halt auch so ein bisschen in den Austausch zu kommen, weil gerade wenn man Backing singt, geht es ja nicht nur darum, sich stimmlich anzupassen. So.
Je mehr man ein Gefühl für den Künstler hat, für seine Art, für seine Vorlieben, ist es für uns auch viel einfacher, Backing-Vocals zu kreieren. Weil im Gegensatz zu dem, wie die Band arbeitet, die ja meistens schon so Sheets bekommen, ihr Bläser kriegt ja auch öfter auch Noten. Also auch wenn da natürlich viel Freiraum ist, haben wir eigentlich super, super selten mal einen Notensatz vor uns oder mal irgendwie ein Demo, wo sich der Künstler schon konkret Backings wünscht. Eigentlich hören wir uns das einfach an, gucken, wie tickt die Person, was mag sie, worauf steht sie, hören uns mal ein, zwei Takes an und sind eigentlich komplett frei in unserer Arbeit. Und da hilft es voll einzuschätzen, ne? wie die Künstler so ticken. Und
normal ist ja, so wie ich es wahrnehme, ist es ja so, es gibt ja mehrere Varianten natürlich bei den Vocals. Man singt manchmal Text mit, also analog, ob das jetzt ein Gesetz ist oder ob das unisono ist. Da muss man ja erstmal abwarten, wie der Künstler überhaupt den Text singt. Das heißt, ihr könnt
Er sich festgelegt
hat. Genau, das heißt, da könnt ihr erst dann reagieren. Ja. Oder dann gibt es solche Sachen wie U-Chöre, irgendwelche Flächen oder solche Sachen.
Geht immer.
Die kann man natürlich schon mal vorher auch anbieten, wenn der Künstler noch nicht hundertprozentig safe ist. Aber im Grunde ist das so das Icing on the Cake. Also ihr liefert dann das ab, wenn der Rest schon steht.
Genau.
Und manchmal gibt es so Ideen, das ist wieder so ein bisschen ähnlich wie bei uns Bläsern, wenn es eine geile Vocal-Idee gibt, die dann so outstanding ist und so ein bisschen arty daherkommt, dass sogar dann die Band sagt, okay, dann lassen wir das mal, geben wir euch da mal Platz. Dann ist, keine Ahnung, ein Mid-Eight oder irgendwas, wo die Vocals so fast schon wie ein Instrument dann Aufgaben übernehmen. Und da muss man dann so richtig ins Detail gehen, da nimmt man sich ein bisschen Zeit für. Es gibt auch Situationen, wo wir dann merken, oh Moment, ihr macht ähnliche Sachen wie Bläser. Da kommt man sich manchmal in die Quere oder wir müssen uns absprechen. Hey, vielleicht sollen wir die Top Notes mal von euch übernehmen oder wollt ihr mal von meiner Flöte die übernehmen, damit wir da so aus einem Guss dann sind. Das heißt, ihr seid immer nah an dem Künstler dran. Manchmal sitzt aber auch ein Produzent oder ein Mitmusiker des Künstlers mit bei euch im Raum, der den Künstler quasi ein bisschen supportet oder vielleicht die Songs auch mit auf dem Papier oder als Demo mitgestaltet hat, der euch dann anleitet. Aber genauso oft kommt von euch einfach ein Angebot. Ne?
Eigentlich viel öfter. Das ist ja wirklich die Ausnahme eigentlich.
Genau. Und ich meine, da gibt es dann für euch so Go-To-Sachen. Wir machen unisono oder wir machen Sätze oder wir machen, habt ihr da so feste Bausteine? Oder also merkt ihr habt irgendwie so 4-5 Sachen, die ihr immer wieder macht oder...
Also es ist auch genreabhängig, ne?
Ja, genau.
Also ich erinnere mich noch an so eine Situation, das war in der zweiten oder dritten Staffel, wo Wills dabei war, wo wir eigentlich gefühlt auf einmal ganz viele Tonrepetitionen hatten und eigentlich immer nur eine zweite Stimme, die wir unisono gesungen haben oder so, ne? Wo man dann weiß, okay, klar, jetzt also so bei barockigen Sachen. Es ist jetzt nicht gesetzt, aber es kommt schon öfter vor, dass da eher mal eine zweite Stimme oder nur so Tonrepetitionssachen dabei sind oder so, ne? Zum Beispiel, was würdest du sagen? Tonwiederholungen.
Also,
dass wir einfach viel die gleichen Töne hintereinander singen.
Genau. Okay, und das sind dann so, okay, das ist, ja verstehe.
Ja. Diese Staffel ist mir zum Beispiel auch gefallen, es gab so ein paar Songs, wo ich nicht gespielt habe, wo ich mich dann bei den Proben auch mal unten aufs Sofa setzen konnte und über die Anlage laut die volle Wucht hören konnte, was ja immer anders wirkt, als wenn man das über sein eigenes In-Ear wahrnimmt.
Ja.
Und da ist mir halt aufgefallen, wie krass vielseitig das ist. Ich meine, klar, wir haben auch total Instrumentenwechsel und so Sachen und mal du spielst mal Mandoline und mal Nylon und mal E-Gitarre. Und ihr hattet jetzt aber so Sachen, ihr musstet einen Shanty-Chor quasi singen bei einer Nummer von Johannes Oerding, wo es eigentlich klingt ihr, müsst ihr wie Männer klingen oder versucht. Gerade Katja, du bist dann so sehr tief manchmal, wo man so denkt, krass, wo holen die denn jetzt das her gerade? Und bei einer anderen Nummer seid ihr super krass hoch und müsst eigentlich so beltmäßig. Und dann gibt es so ganz gehauchte Sachen, wo mit der Alina von Frieda Gold dieses Jahr sind so viele so künstlerische, etwas indieartige Sachen entstanden, wo ihr so ganz so Kate Bush-mäßig manchmal so Sachen macht.
Es ist einfach wie so ein Spielplatz, wo man sich einfach austoben kann und unendlich viele Möglichkeiten hat irgendwie. Mhm. Das ist, was ich hier wirklich so liebe, was anders ist, wenn man mit einem Künstler auf Tour ist, wo man relativ gleiche Sachen immer tut, weil man sich immer an die gleiche Stimme und in dem gleichen Genre bewegt irgendwie. Mhm. Und hier können wir so innerhalb eines Tages so viele Welten aufmachen, was einen selber total herausfordert und wo man stimmlich auch so wächst, ne? Wenn man wirklich auch anbieten muss und auch manchmal, ne, der Künstler sagt, ey, ich hätte jetzt aber gerne, ey, und dann, okay, klar können wir das.
Okay, let's go. Ja, genau, zum Beispiel jetzt in diesem Fall auch mit Ina zum Beispiel, mit deiner Cousine, die dann sagt, okay, das ist jetzt hier irgendwie Punkrock, ihr müsst jetzt auch mal ein bisschen irgendwie so sowas mit reinbringen, ja, was jetzt ja gar nicht unser Style ist. Warte, ich mach's nochmal. Also so, ne, das ihr müsst schon wissen, noch mit in den Song rein.
Die Ina von deiner Cousine ist dieses Jahr ja dabei, ihr werdet es ja dann sehen. Der Podcast kommt jetzt früher raus als die Ausstrahlung.
Nehmen wir noch nicht zu viel von.
Nee.
Wir können schon sagen, das ist ja alles cool, das weiß ja mittlerweile, wer dabei ist und so.
Genau.
Die Ina ist eine geile Sängerin, super Performerin, wahnsinnig viel Energie, das wird man auf den Videos dann auch sehen, das ist mega geil. Sie ist natürlich jetzt aber nicht eine, ohne ihr zu nahe zu treten, sie ist keine klassisch ausgebildete Sängerin und ihre Art, sich einzusingen, ist genau das, was du gerade gemacht hast. Die kommt erstmal auf die Bühne macht.
Ja, aber die hat eine richtig krasse Stamina. Ja, also irgendwie, das ist jetzt nicht, dass man denkt, oh, die hat jetzt den Song gesungen und danach kann sie nicht mehr reden. Ne? Das ist mega krass.
Das ist eigentlich interessant, weil eigentlich, also ich frage mich gerade so, habt ihr das vorher dann also schon gekonnt und gekannt, so verschiedene Techniken? Oder gibt es auch Sachen, die ihr bei Sing My Song so neu gelernt habt?
Nee, aber das wollte ich eigentlich zu der Frage gerade sagen, wie wir das machen. Es ist ja die eine Sache, ne? Wie setzt man die Sachen? Mhm. Klar, wir funktionieren halt sofort so, ne? Terzen und so, das funktioniert halt immer. Mittlerweile wissen wir auch unsere Vorlieben, wer singt lieber hoch, wer singt hoch, tief. Wobei wir uns da auch versuchen, immer gut abzuwechseln. Aber man spricht halt trotzdem auch die gleiche Sprache. Wenn wir zum Beispiel sagen, ey, wir brauchen jetzt hier wirklich mehr Falsett, wir brauchen mehr Twang, damit wir diesen Klang des Künstlers nahe kommen oder so. Wir haben schon auch so einen Baukasten an Wortschatz oder so, dass man genau weiß, was man braucht. Und eigentlich bringen wir das natürlich mit. Ne? Also ich für mich, also ich habe studiert, ich habe Master und Bachelor vorher gemacht und so, wo man natürlich die Grundlagen absolut auch gelernt hat und weiß, wie man diese bedient. Ne? Auch wenn ich die jetzt für andere Künstler oder so gar nicht gebrauche, muss ich jetzt schon so ein bisschen kramen und gucken, wo ist mein Stimmsitz da. Aber eigentlich, in der Stimme ist ja sowieso alles drin. Also wenn wir normal sprechen, lachen, weinen, die Stimme kann alle Sounds. Wir versuchen jetzt einfach nur wirklich konkret die rauszufinden und sagen, jetzt brauchen wir halt das. Ne?
Das Einzige, was ab und zu mal stattfindet, was wir auch in dieser Staffel auch einmal jetzt gemacht haben, dass manchmal ein Künstler sagt, ich brauche eine Männerstimme.
Ja.
Also, weil das ist natürlich das, was ihr nicht abbilden könnt einfach, obwohl ihr total vielseitig seid. Aber manchmal ist es so, und das ist ja auch so genau wie bei uns, ich brauche ein Baritonsaxophon. Jetzt hört ihr gerade den Regen vielleicht im Hintergrund, der da ballert. Das heißt, da haben dann irgendwie ein paar von uns Jungs sich hingestellt und haben mal so einen Chor eingedingst, irgendwie einfach, um nochmal so einen Vibe zu erzeugen. Ja. Aber ansonsten ist es ja, zumindest ist mein Eindruck so, die Künstler, die kommen, die wissen, ihr seid da.
Ja.
Und da wird auch gar nicht groß rumgedingst, sondern man nimmt euch und fordert euch so. Mhm. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Künstler euch häufig machen lassen.
Mhm.
Ja, also so ist mein Eindruck.
Ja.
Und klar, wenn man dann in Mannheim im Studio dann den ersten Probemitschnitt hört, dann hören wir uns ja alles an und sagen, hier Bläser weg, da Gitarre weg oder zu. Ja, und dann sagt man bei den Vocals manchmal, ist ja doch besser, wenn ihr etwas später erst dazukommt oder doch höher geht.
Ja.
Oder man stellt euch dann in den Vordergrund. Also ihr reagiert genau wie wir alle anderen auch so sehr
und
spontan, kreativ darauf.
Genau, und wo du das auch sagst mit später, dass wir vielleicht später anfangen, das passiert schon häufiger. Das ist für eine Entscheidung, die wir eher treffen, hier jetzt bei einer TV-Show, wo wir vielleicht bei einem normalen Live-Konzert sagen würden, hey, wir würden eigentlich vielleicht schon im ersten Refrain reinkommen oder in der ersten Strophe.
Mhm.
Aber weil ja hier auch alle immer erstmal überrascht werden von einer neuen Version und sich auf den Künstler einlassen, auf die Stimme, ist es dann, treffen wir manchmal die Entscheidung, ey, es wäre eigentlich da schön, aber es würde jetzt ablenken in dem Moment inhaltlich.
Ja.
Und das würden wir aber vielleicht dann eben, wie gesagt, live
anders. Das ist vollkommen richtig, was du da ansprichst. Also, das ist eben keine normale Studioproduktion oder nicht für ein Live-Konzert, sondern wie du richtig sagst, es geht bei Sing Mein Song ja immer darum, der Moment des Songs, da sitzen die auf dem Sofa und sind alle höchst gespannt.
Ja.
Aber im Fokus steht natürlich immer der Frontmann oder die Frontfrau in dem Moment. Und man muss ja auch sagen, das, was man im Fernsehen hört, sind immer Vocal-Up-Versionen.
Ja.
Also es ist, wahrscheinlich würde man so einen Mix, wie man ihn im Fernsehen nachher hört, auf einer Platte oder auf einem normalen Audio so nicht ganz so extrem machen. Das heißt, es ist immer, die Center-Vocals sind etwas deutlicher, etwas präsenter. Ja. Finde ich manchmal aus Hörsicht etwas schade, also ohne jetzt den Sängern zu nahe zu treten. Ja. Aber manchmal geht mir auch so ein bisschen so diese Interaktion, die ihr mit den Vocals, also eure Vocals mit den Main Vocals hat, die geht mir manchmal im Fernsehen etwas verloren. Mhm. Ich verstehe aber natürlich rein aus psychologischer Sicht, wenn man zu Hause sitzt, der Fernseher läuft so auf halber Lautstärke. Und jemand, der nicht ein audiophiler Musikfan ist, der das eher aus Entertainment-Gründen guckt, der will vielleicht, der muss auch jedes Wort von dem Sänger verstehen und dann ist das halt so eine pragmatische
Lösung. Mir geht es auch immer so, wenn ich mir das dann im Fernsehen anschaue, denke ich, oh Mann, man hört manchmal gar nicht so wirklich, was wir da eigentlich an tollen Sachen so uns ausgedacht haben. Aber letztendlich geht es darum, wenn wir die Live-Performance haben, der Künstler hört uns aber sehr gut auf dem Ohr. Und die meisten Künstler sind auch so, dass sie die Backings lauter haben wollen, weil es sie supportet. Da das ist doch mal eine andere Backing. Sache, ob da irgendwie Bläser natürlich irgendwas füllen, aber die Stimmen sind halt noch näher an der Künstlerstimme dran irgendwie. Genau. Und denen gibt es einfach ein gutes Gefühl. Ich bin umarmt von unten und von oben so von den anderen Stimmen. Und das tröstet mich immer so ein bisschen. Ich denke, ja schade, man hört das im Fernsehen nicht so, ey, aber der Künstler hat es voll gebraucht, damit er sich noch stärker und noch wohler fühlt irgendwie und dann hat das halt einfach wirklich oft eine dienstliche Funktion, sag ich mal. Ne? So.
Ich habe das auch gestern auf dem Sofa bei der Probe gab es eine Situation, ich glaube, das war beim Grafen oder nee, es war nicht beim Grafen, es war auch beim Oerding, wo ihr so super analog unisono, also nicht unisono, schon im Satz mitgesungen habt, aber man sitzt dann unten und das ist diese häufige Technik, die Tontechniker dann anwenden, dass sie Center Main Vocals sind total full-rangig. Du hörst jeden S-Laut, jeden T-Laut. Und dann kommt ihr dazu und ihr seid leicht dumpfer. Mhm. Also ihr habt weniger Formanten oben. Diese S-Laute von euch sind deutlich im Hintergrund. Das heißt, wenn man nur auf ihn guckt und nicht drüber nachdenkt, hört man eigentlich nur den Sänger. Aber drumherum sind diese beiden Frauen.
Irgendwas schwebt da, ne?
Wenn die nicht da wären, würde das viel dünner klingen und hätte überhaupt nicht diese Kraft.
Ja.
Und das ist auch von dem Sascha Kohl, den wir auch schon mal hier hatten, der macht hier den Live-Sound, wunderbar in diesen Songs da so hingeschoben für die Leute auf dem Sofa. Ne? Ja. Also die kriegen einen wunderbar lauten Mix ab. Und da ist das total häufig so, dass die Vocals von euch eine wahnsinnige Wärme dann mitbieten. Mhm. Und wir kriegen es ja auch auf der Bühne mit, dass die Künstler auf dem Sofa sehr häufig zu euch rüber gucken.
Ja.
Die sind für die ist ja auch so, sind ja Profis, die arbeiten immer auch mit Backing-Sängern oder Sängerinnen zusammen. Und die honorieren das ja total.
Absolut.
Die checken absolut, was ihr macht.
Ja.
Und es ist bei jeder dritten Nummer, dass die zu euch so propsmäßig rüber gucken und checken, geil, was da jetzt gerade von euch geflogen kommt. Auch das geht im Fernsehen unter. Solche Sachen werden nicht gezeigt und werden eher rausgeschnitten.
Aber das sind dann schöne Rückmeldungen beim Singen. Ne? Also wir hatten auch jetzt, gerade gestern gab es so eine schöne Situation, wo der Marc so an einer Stelle so zu uns rüber geguckt hat. So, ne? So, das ist schon schön.
Das finde ich auch immer spannend, weil ihr seid ja so der erste Kontakt zu den Sängern oder Sängerinnen immer. Ne?
Ja.
Und ich finde es auch immer spannend zu sehen, dass es ja nicht nur eine musikalische Komponente hat, so, sondern ihr gebt ja auch denen so ein bisschen Support auf persönlicher Ebene.
Ja.
Ne? Das spielt ja auch immer
eine Rolle. Ja, manchmal, ich fühle mich oft sehr mütterlich in der Position, obwohl die Künstler vielleicht sogar älter sind.
Mhm. Ja.
Weil man irgendwie in so einem Gefilde unterwegs ist, wo man wirklich auch den Mut zuspricht. Ne? Und nicht jeder Künstler, der mega selbstbewusst auf der Bühne erscheint, ist das auch im Hintergrund, wenn man im Studio in Mannheim, wenn die Künstler auch da quasi nackt dastehen, auch mal einen schiefen Ton singen und total unsicher oft sind. Nee, und ich fühle mich da manchmal wirklich in so einer mütterlichen Rolle,
ja,
dass ich wirklich auch dafür da bin, die zu supporten. Ne? Und wenn du auch Sängerinnen hast, die vielleicht unsicherer sind, und da gibt es in jeder Staffel ja immer mindestens eine Person, die so ein bisschen mehr mit sich kämpft und hadert oder so. Guckt euch die Staffel. Nee, aber das ist, ich merke auch während der Performances, wie oft die Künstler, während sie auch selber auf der Bühne sind, zu uns rüber gucken und die Sicherheit brauchen. Ja. Und auch nach den Folgen dann zu uns kommen und sagen, ey, das hat uns so gut getan, euch anzugucken, weil die dann wieder das Gefühl haben, wie es im Studio war.
Ja.
Und die haben nicht das Gefühl, die sind alleine, sondern wir als Sänger, aber ihr natürlich, also auch als Band, aber vor allen Dingen wir Sängerinnen, wir sind so ein bisschen so ein sicherer Hafen für die. Ja, also meine, ohne das jetzt arrogant klingen zu lassen, aber das sagen die uns ja auch wirklich als Feedback.
Ja,
ne?
Eben, also. Und ich kann es total verstehen, wenn man so aus seiner eigenen, es gibt ja viele Künstler, die sind nur mit ihrer eigenen Band und ihren Freunden und ihrer Tour-Family unterwegs. Plötzlich stehen die dann mit einer neuen Band auf der Bühne. Klar haben wir eine Probe in Mannheim. Aber es ist ja trotzdem so, dass die erstmal so das Gefühl haben, ja, ich brauche so meine Buddies um mich herum, damit ich mich wohlfühle. Und das heißt, man muss sich schon ziemlich schnell gut kennenlernen und auf eine gute Ebene begeben mit dem Künstler und die auch so richtig auffangen.
Ja.
Damit die, wenn die da so kalt vom Sofa auf die Bühne kommen, sich auch dann so ein bisschen wohlfühlen.
Genau.
Ja. Deswegen, das ist, glaube ich, ein wesentlicher Bestandteil von diesem Prozess.
Deswegen ist diese Arbeit in Mannheim auch einfach so wichtig. Ne? Ja. Also da irgendwie den Künstlern nicht zu nahe zu kommen, wenn sie es nicht wollen, sondern wirklich nur so. Ne, wir stellen auch oft Fragen und fühlen uns so ein bisschen vor, wie weit wollen die reden und erzählen und so, ohne jetzt selber zu viel von sich zu erzählen, sondern wirklich einfach nur, dass die so einfach wirklich ankommen können. So, ne? Und das funktioniert ist auch meistens
viel
echt
emotionaler, als man sich das vorstellt. Wenn man immer so Studioarbeit, dann denkt man so, ja, schnell, schnell, schnell und Profis und so. Aber wir haben sogar in Mannheim schon das eine oder andere Tränchen mal vergossen, weil Songs ans Eingemachte gehen inhaltlich.
Ja, absolut.
Da seid ihr immer nah dran und supportet da. Und wie ihr sagt, das ist definitiv, die Künstler kommen ja auf die Bühne. Es ist für die in vielen Fällen eine ganz ungewöhnliche Situation und die sind unsicher.
Mhm,
ja. Da sitzen zwar dann nur noch 6 Leute auf dem Sofa, aber das ist viel schlimmer für die, als wenn die vor tausend von Leuten spielen. Mhm. Und wenn dann klar ist, meine Stimme ist eingebettet, man weiß, was man gemacht hat.
Mhm.
Wir haben die Dinger schon vor einem Monat im Studio auf Band gehabt und jetzt kann man damit üben und jetzt seid ihr wieder am Start, man begrüßt sich und dann ist es so ein bisschen, jetzt tragen wir gemeinsam dieses Werk vor.
Ja, genau.
Klar sind sie immer noch aufgeregt, aber ihr seid da noch mehr der Anlaufpunkt, die Schnittstelle, als wir das zum Beispiel sind, als wir waren nicht in dem Raum mit dabei, wie es entstanden ist. Wir singen nicht, sondern ihr singt, also ihr seid so auf der gleichen Geschichte. Und dann gibt es aber auch Dinge, das passiert immer, bei jeder Staffel irgendwo, dass ihr euch total drauf eingestellt habt und alles safe und ihr habt euch einen Plan gemacht und dann passiert aber live aufgrund von whatever, Müdigkeit oder Konzentration oder Kreativität oder whatever, macht derjenige dann doch was anderes.
Ja.
Und also sei es jetzt Fehler, Textfehler oder in eine andere Lage gehen oder was ganz anderes machen und dann habt ihr immer große Augen und müsst...
Ja, müsst, immer große also, Augen.
Nein, ihr müsst dann folgen.
Wie so Rehe vorm Auto steht.
Nee, aber du hast vollkommen recht. Ja. Und das ist auch, glaube ich, mit unserer Verantwortung auch in den Proben schon, wirklich ein Gespür zu bekommen, ne, wir singen ja die Songs da ein paar Mal durch, zu gucken und zu beobachten, wie stabil ist der Sänger? Bleibt er bei dem, was er eigentlich will? Oder schwankt er eh? Wenn wir merken, irgendjemand möchte eigentlich die und die Melodie, macht aber in jedem Take ein bisschen eine Variation, wissen wir schon, komplett so einen herzigen Satz machen, könnte daneben gehen. Mhm. Dann lass uns doch mal überlegen, wie können wir vielleicht die eine Stelle, wo er wackelt, einfach was anbieten, wo es voll egal ist, er kann machen, was er will, ohne sich einzuengen, ohne dass wir uns in die Quere kommen. Und das ist bei uns echt, dass wir ganz viel Gespür brauchen dafür, ne, um das einzuschätzen. Ja, ist jemand total stabil oder nicht?
Man
ne?
kann ja auch einen Künstler sich mit Gewalt in irgendeinen Rahmen pressen. Ne?
Überhaupt
nicht.
Man
muss ja also, irgendwie gucken, wie also, fühlt er sich wohl.
Naja, es ist auch so, also weil wir haben ja schon gesagt, letztendlich braucht man super, eigentlich eine richtig gute Menschenkenntnis und Gespür dafür, auch von wem kann man das jetzt verlangen zum Beispiel, dass er sich an was hält. Also wie zum Beispiel Johannes Oerding, dem kannst du das sagen und dann macht er das irgendwie so. Ne?
Ja.
Und dann gibt es andere, und das ist jetzt keine schlechte Qualität dann in dem Moment oder so, ne? Aber dann gibt es andere, die sind halt eher freier oder sagen dann auch, ey, boah, an der Stelle, und das hat Johannes auch schon mal gesagt, an der Stelle, ach, das werde ich immer anders machen.
Genau.
Dann, genau. Aber so letztendlich, genau, dass man einfach gut einschätzen kann, was kann man von der Person verlangen, ja, oder was fangen wir dann
an? Ja, und es gibt ja auch Künstler, die noch gar nicht so viel auch mit Backings gearbeitet haben, ja, die wirklich hinkommen und das noch nie vorher hatten, mhm, und erstmal nicht so wissen, ne, was kann ich damit anfangen, so, ja, aber dann natürlich total dankbar sind und merken, dass es eigentlich richtig cool ist, die aber auch dann total offen sind dafür, so, Mädels, gebt mir mal Feedback. Wie kann ich das denn besser machen? Ja. Also man möchte ja nicht in die Klugscheißerrolle kommen, aber die checken ja auch schon, dass wir Profis sind, dass wir auch wirklich Gesangscoaches sind und so. Und dass das ein oder andere Mal auch wirklich Hilfestellung verlangt wird. Mhm. Und wir denen auch sagen, okay, das ist deine Stimme, wenn du wirklich diesen dreistimmigen Satz willst, das wäre das, nimmst dir mal auf, üb das bis nächste Woche. Dass wir da auch manchmal so ein bisschen auch eine Ansage machen. Ne? Also,
total. Ihr seid auf jeden Fall häufig Coach. Bis hin zu psychologischem Support manchmal, also jetzt einfach Sicherheit bieten und auch Kreativität. Also von euch kommt da einfach auch wahnsinnig viel. Das ist auf jeden Fall ein Thema, wo zum Beispiel auch von Arrangementseite, sag ich mal, man kümmert sich erstmal um andere Sachen, also als Band. Ne?
Ja.
Man macht erstmal ja welche Akkorde und welcher Groove und Gitarren und Drums und Bass-Sounds und Bläser und wenn das alles steht, dann kommt zum Beispiel in unserem Fall der Matthias und hört sich dann mal an, was habt ihr denn für Ideen? Dann habt ihr schon was vorbereitet.
Aber das muss man, glaube ich, auch verstehen. Ne? Während wir da in irgendwelchen Akkordsituationen rumwurschteln und Takte aneinander kleben oder auch wegschneiden, seid ihr schon die ganze Zeit am Machen und checken, was für euch gut funktioniert. Also wir sind eine totale Symbiose. Und ich finde es immer interessant, das zu sehen. Ne? Ihr seid unten im Keller, ihr macht eure Blase schon im selben Moment klar. Also das ist wie so eine Maschine, die sich so im Laufe eines Liedes immer mehr findet. Das finde ich total spannend immer. Und bei euch merkt man auch immer so, klar, ich persönlich jetzt an meiner Gitarrenposition bin auch erstmal eine Zeit lang mit mir beschäftigt. Mhm. Ich muss meine Effekte finden und ich höre erstmal auf gar nichts, weil ich erstmal gucken muss. Also ich höre natürlich schon auf die Rahmenbedingungen, aber ich muss auch meinen Kram erstmal organisieren. Und dann irgendwann kommt der Moment, wo man so auch mal die anderen Sachen so lokalisiert und auch mal merkt, okay,
und das Gesamtbild, meine Stimme, ne?
So genau, bin ich vielleicht auch irgendwo mit auf einer Stimme drauf, mit meiner Melodie oder das ist das Schöne irgendwie an der Band, dass jeder so auf die anderen achtet oder zumindest versucht darauf zu achten, dass er da seinen Platz findet und sich das so automatisch so verzahnt.
Ja, und ich bin ja erst seit 5 Jahren jetzt dabei, aber ich merke trotzdem von Jahr zu Jahr, je mehr man sich musikalisch auch kennt, dass man auch schon ein Gespür dafür hat, was werden wahrscheinlich die Bläser jetzt wahrscheinlich machen.
Genau.
Wie werden die Gitarrensachen klingen oder so. Ja. Na, dass man da auch schon so wirklich, weil man sich kennt und weiß, ne, wie der andere tickt, dass das halt noch mehr verschmilzt. Und ich meine, ihr macht das ja jetzt wirklich schon seit 13 Jahren irgendwie. Ne? Das ist ja noch krasser. Und ich glaube auch, dass ganz für uns als Backing Vocals sehr entscheidend und wichtig ist, wie wir auf die Künstler zum Beispiel wirken. Es kommt sehr darauf an, wie wir Backings miteinander klarkommen.
Ja,
und was wir so ausstrahlen, wie wir miteinander verzahnen irgendwie. Und ich muss da echt sagen, das ist einfach so, seitdem ich bei Sing Mein Song bin irgendwie, dass ich Katja kennengelernt habe, wir kannten uns ja vorher gar nicht.
Nee.
Das ist einfach ein Riesengeschenk, weil wir nicht nur stimmlich auch passen, aber auch menschlich, das einfach so geil ist, dass wir uns gegenseitig feiern, uns gegenseitig gönnen, wenn der andere mal gelobt wird oder was toll macht oder so. Mhm. Das ist wirklich, dass wir auch irgendwie so, dass da wirklich also auch Liebe, so Liebe im Raum ist so. Und das spüren die anderen auch, dass wir nicht auch untereinander irgendwie unterschiedliche Meinungen haben. Klar, manchmal hat der eine eher eine Präferenz und sagt, okay, ich hänge nicht dran, dann mach das jetzt, wie du meinst oder so. Aber dass das auch sehr wichtig ist, wie wir funktionieren, weil jede Emotion, die du halt hast, ob du dich gerade wohlfühlst, du hörst es in der Stimme und man will es ja auch hören, dass Emotionen da sind. Ne?
Ja.
Und je cooler wir miteinander sind, desto...
Also das Thema Teamplayer ist ja eben auch eine wahnsinnig wichtige, das betrifft natürlich letztendlich jeden in so einer Band.
Ja.
Also was wir tun, ist hier eine künstlerische Dienstleistung letztendlich.
Ja, ja.
Ne? Auf wahnsinnig coolem, hohen Niveau, das ist alles cool, aber wenn jetzt da irgendwie ein Stinkstiefel dabei ist oder wenn jetzt irgendeine, ich sag jetzt mal,
großes Ego
ne, irgendwie Diva-Anfälle hat als Backing-Vokalistin, dann ist das schwierig, ne? Weil eigentlich ihr müsst supporten, ihr müsst funktionieren.
Ihr müsst eigentlich
gute Laune machen.
Ja,
und es ist aber das, ich habe den Eindruck, ihr müsst euch da nicht verbiegen, ihr seid einfach so, ihr bietet so in diesem Team, seid so cool drauf, ihr habt so eine gute Laune meistens, es ist sehr lustig und sehr easy und für den Künstler eben auch sofort, okay, wenn er sich auf sowas einlässt, ihr seid humorvoll, ihr habt eure Gags am Start, könnt aber auch mal Gang zurückschalten, schwierig, aber Ihr schafft es dann auch.
Nee, für die, die es nicht sehen, ich schlag Axel gerade.
Es ist auf jeden Fall so, dass das für den Künstler, der kommt rein und sagt, ey, die sind ja erstmal wahnsinnig sympathisch und positiv. Ja. So wirkt es auf mich. Und dann kann man sich da einfach auf der Ebene finden. Viel einfacher, als wenn da so zwei verschlossene, in sich gekehrte Personen wären, die zwar einen guten Job machen, aber wo dieser Faktor erstmal Abgeschlossenheit eher bedeuten würde.
Das ist so wahr. Also ich glaube, es gibt sehr viele Leute in diesem Land, die halt so Chöre bauen können und Backings machen können. Aber es wird dann schon ein bisschen geringer bei der Auswahl an Sängerinnen, glaube ich, die unkomplizierter sind. Oder halt, ich glaube, wir können uns, glaube ich, da auch echt mal loben. Dass wir, glaube ich, dieses Paket mitbringen, stimmlich, aber auch wirklich menschlich. Diese Komponente, die zu 50, also absolut gleichwertig wichtig ist, wie die Stimme und die Klangfarbe.
Ja. Ich glaube, viele verstehen das von außen. Also ich sage mal, es ist auch schwierig zu verstehen, glaube ich, für manche, weil wenn man so, ne, als ich glaube, auf die Bühne guckt und du siehst dann so Background-Sänger, dann ist es immer so, ja gut, die singen halt einfach ungefähr das, was die Hauptsänger, also was der Main-Sänger macht und machen vielleicht da eine Terz drauf oder ein Intervall, das irgendwie schön klingt. Aber man muss schon irgendwie sagen, dass das bei euch, das merke ich auch immer wieder, dass es nicht nur so ist, dass ihr da jetzt eine Stimme bekommt, ne? Also auch der Matthias, der hat dann sein Arrangement geschrieben, der sagt, ja, okay, ihr singt jetzt das, tschüss. Sondern dass ihr so auch so eine Kontrollinstanz seid. Also es ist jetzt immer mal der Fall, dass wir auch Akkorde haben, wo man oben in der oberen Akkordstruktur merkt, so ja, wir haben dann Intervall, das passt jetzt nicht. Also ihr merkt dann auch schon mal, zum Beispiel in den Bläserstimmen, da clasht was, oder in den Gitarrenstimmen, wir kommen da, wir haben das vielleicht so ein kleines Intervallproblem, das gibt eine Reibung, das können wir nicht machen. Also ihr habt so Sachen auf dem Schirm. Und das ist halt, ich glaube, das ist nicht in jeder Band der Fall, dass Background-Sängerinnen diese ganze Akkordstruktur auch so ein bisschen verstehen.
Ja, ja.
Und das ist ja, ich meine, das ist ja unser Main-Job, den wir den ganzen Tag machen. Wir müssen natürlich ein bisschen aufräumen, das ganze Zeug, und dann müssen wir ein Arrangement basteln, das irgendwie funktioniert. Da muss man bestimmte Regeln vielleicht beachten oder manche Regeln auch brechen manchmal. Wir sind ja jetzt auch nicht nur regelkonform, sondern wir sagen auch, wir brechen mal die Regeln, wenn es den Style unterstützt. Ne? Wenn man jetzt eine Alternativnummer macht, die ein bisschen dreckiger arrangiert ist, sage ich mal, und nicht gerade unbedingt eine Big-Band-Nummer ist, vielleicht wo alles so perfekt gerade gesetzt ist oder so klassisch gesetzt ist, sondern wird es auch mal ein bisschen kreativer da geht man auch mal ein bisschen Risiken ein. Aber ihr habt das immer auf dem Schirm, wenn irgendwas vom Akkordaufbau nicht klappt. Und das finde ich, glaube ich, auch nicht immer eine Selbstverständlichkeit.
Ja, wir sind nicht nur Sängerin, wir sind Musiker. Wir sind Musikerin. Genau. Ne?
Also das ist nämlich die Sache. Es wird oft gesagt, ja, die Musiker und die Sänger. Ja. Jetzt bitte dann, wie? Aber Sänger sind doch auch Musiker.
Absolut, ne? Und ihr wisst genau, was wir machen.
Genau. Und was ich, mir kam jetzt gerade noch der Gedanke, was halt öfter mal kommt von außen, dass Leute sagen, wenn sie wissen, man ist Sänger, ja, aber warum singst du denn Backings? Ah, du könntest doch auch vorne stehen.
Machst du ja auch.
Und das ist, genau, davon abgesehen, ja, aber auch, es ist nicht eine Sache von Qualität, ich bin nicht gut genug, um vorne zu stehen oder so, sondern es ist einfach eine komplett andere Profession.
Ja, absolut.
Also genau, wir reden ja jetzt hier wirklich die ganze Zeit über das künstlerisch-technische Ausüben. Wir reden gar nicht über Inhalte, ne? Über Message. Sondern wir reden hier gerade über Musik machen. Das ist genau wie wenn ich wir sind Studiomusiker in dem Fall. Ja. Und genauso seid ihr Studio-Vokalistin in dem Fall. Da interessiert die Leute tatsächlich ja nicht, dass Axel Müller Saxophon spielt, sondern da geht es darum, dass ein Saxophon stattfindet.
Genau.
Und genauso ist es bei euch so, da geht es darum, dass Stimmen stattfinden. Aber natürlich letztendlich auch geht es um die Soundfragen und um die Qualitäten, die diese Stimmen haben. Das wäre nämlich auch eine Frage nochmal für mich. Die menschliche Stimme ist ja so wahnsinnig individuell und ihr habt ja eben auch zwei Stimmen. Es gäbe unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten. Man könnte einen Mann und eine Frau nehmen, man könnte eine rauchige Stimme und eine ganz cleane Stimme nehmen.
Ja, ja, ja.
Jetzt habt ihr, so wie ihr sitzt, eure persönlichen Stimmen. Katja, du hast immer in vielen Fällen oben so ein Notch bei 2 bis 5 Kilohertz, also so hohe Mitten, die unglaublich präsent sind. Kannst du aber auch total hauchig und weich und klar singen. Du, Lena, wenn du so solistische Sachen machst, hast du manchmal so eine leicht brüchige Stimme, und kannst aber auch sehr warm und voll und
brüchig, du meinst kratzig so ein bisschen.
Kratzig so ein bisschen, ja, genau.
Brüchig klingt so, ja, das, ist mit, das ist meine Stimme.
Danke. Danke.
Nee, nee, aber sowas Kratziges. Ja. Und das ist also schon mal ein großer Unterschied. Also ihr klingt einfach nicht gleich.
Ja. Ja.
Entsetzt ihr diese Dinge auch dann konkret ein? Also wenn ihr euch entscheidet, du willst oben, du sollst unten oder... macht ihr, wisst ihr, es ist besser, wenn du oben weich klingst oder wenn du oben hart klingst?
Wir probieren es oft auch aus, dass ich zum Beispiel sage, ich singe jetzt mal oben, du singst unten und dann switchen wir kurz die Stimmen, um wirklich zu gucken, was ist jetzt songdienlicher, was klingt besser. Aber wir wissen natürlich schon, wer kann oben eher mehr gut schön Hauch anbieten, wer hat eine Wärme in der Tiefe, weil man sich einfach schon so ein bisschen kennt von den Stimmen. Ne?
Und es hat dann... Wie du sagst, es hat schon, es ändert sich von Song zu Song. Also man kann nicht einfach sagen, okay, ja gut, es gibt so eingesetztes Ding. Ja. Also
und es ist auch, dass wir ganz oft versuchen, eben unsere eigene Marke, das, was uns ausmacht, auch abzulegen wirklich. Ne? Das auch Matthias sagt das dann auch ganz gerne so, ey, versucht man nicht solistisch zu denken. Ja. Weil manchmal ist man so mitgerissen und fühlt sich so, oh yeah, ich singe jetzt so voll, so wie ich es eigentlich machen würde, wenn ich Solist wäre.
Ja.
Aber sich dann wieder zurückzunehmen, nee, ich intoniere jetzt anders, ich schmier den Ton nicht an, ich mache jetzt das und das nicht. Ja. Wir müssen ganz oft unsere eigene Identität mal so ein bisschen hinten anstellen und wirklich auch wie die Stimme als Instrument betrachten.
Und dann klingen unsere Stimmen auch teilweise dann auch
sehr ähnlich.
Ähnlicher.
Ja, natürlich,
klar. Als,
wenn wir jetzt sagen, wir machen Klänge, ne? Dann matchen wir dann schon natürlich. Ne? Und
es gibt ja auch so ein Thema, was ich immer, ich bin super audiophil, was Mixe angeht.
Ja.
Ne? Also egal in welcher Situation, ob das jetzt im Studio ist oder auch live, ich versuche immer meinen In-Ear-Sound so zu mischen, dass ich alles höre und auch so mit Left- und Right-Pannings und ich habe zum Beispiel jetzt hier, wir haben die Situation, dass wir mit so Personal Monitor arbeiten, diese Allen & Heath Mi One. Wir kriegen den Sound aus Pro Tools. Also es ist nicht so, dass wir so ein trockenes Mikrofonsignal haben, sondern wir kriegen alle Soundsignale und eben auch eure Stimmen, die kommen aus Pro Tools, haben schon einen schönen Hall drauf und so weiter und sind schon so ein bisschen EQ'd und haben schon eine leichte Kompression. Und dann haben wir quasi, ich kann auf die Gruppe Backing Vocals gehen und da sehe ich Katja und Lena und dann schiebe ich mir euch Lena ein bisschen rechts, Katja ein bisschen links, sodass ihr so den auf meinem Ohr schon so seid. Und dann kann ich jeden von euch lautstärkemäßig auch einstellen. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und da höre ich schon deutlich, wenn ihr ganz nah am Mikro seid oder wenn ihr etwas weiter weg seid vom Mikro, was super nervig ist, immer, also egal, ob das jetzt im Studio oder live ist, ist, wenn man einen Song spielt und da ist alles cool, und beim nächsten Song gehen die Vokalisten sehr weit weg vom Mikro oder sehr nah ran oder sie spielen sehr viel mit dem Mikro, dann ist das für alle anderen, die zuhören wollen und sich auf alles konzentrieren wollen, ist das unglaublich schwierig, dann eine Balance zu finden. Und wenn es dann noch zwei Leute sind, nämlich Backings.
Ja.
Thank you.
Sorry. Thank you.
Thanks.
Housekeeping wollte gerade.
Das muss man ja echt mal sagen, dass sie einfach zwei oder dreimal am Tag hier reinkommen und alles herrichten. Und wenn man abends nach Hause kommt und nachts irgendwie ist die Bettdecke schon hergerichtet und alles. Also echt toll.
Die wickeln sogar meine USB-Kabel auf immer wieder.
Ja, das ist
total crazy. Wir sind zu dem Punkt, dass ich schon.
Ey, meine ganze Schminktäschchen, sortieren die alles ordentlich. Also,
hä, was? Bei mir nicht.
Props an Kroppo!
Wie sieht das denn bei dir aus?
Wir leben ja hier in so...
Für die, die es nicht sehen, die Schlagkarte ja auch gar
in so einem Hotel, das wir uns so, glaube ich, nicht leisten würden. Nee. Ne?
Boah, also ich würde sagen.
Vielleicht einen Tag.
Ja, ich habe durch Zufall dieses Jahr, weil ich jetzt danach noch eine Reise mache hier, wurde mir bei Booking.com Unterkünfte angezeigt. Unter anderem auch die Location, wo wir gerade sind.
Und
diese Zimmer, die wir hier haben, die kosten jetzt irgendwie 1.300 bis 1.500 Euro am Tag.
Alter.
Also für zwei Personen.
Das ist krass.
Und man muss dazu sagen, ich meine, es ist trotzdem viel Geld, aber es ist jetzt nicht nur das, sondern man hat Frühstück, Mittag, Abendessen.
Alles.
Man kann hier Führungen machen über das Gelände.
Wir kriegen Massagen. Wir haben es heute massieren lassen.
Genau.
Aber das sind die Gründe, warum unsere Backing-Ladies so nah am Mikro sind die ganze Zeit. Ja. Um wieder zurück zum Thema zu kommen.
Also jeden Tag eine Massage machen.
Ja. Nee, ja, was ich sagen will, ist, auch wieder in dieser Staffel, wir haben nur beim Soundcheck die Situation, dass wir mal kurz sagen, also jetzt hier in Afrika zum Beispiel, habe ich, glaube ich, sogar gefragt irgendwann, hey Moment, ich habe jetzt gerade Katja ist super laut bei mir, Lena ist super leise. Stimmt das bei dem Mix? Also Frage an die Tonregie. Die pegeln ja alles so ein, genau wie sie auch uns Bläser oder so, alles erstmal so einmal so versuchen, so einen Sweet Spot zu finden. Und als das aber gemacht wurde, und ich mache mir jeden Tag einen Mix für jeden Song, den wir proben, den wir abends bei der Sendung spielen. Also ich hole mir dann den zweiten Song, ist auf Preset 2.
Ja, so machen wir das auch.
Und packe eigentlich die Sachen alle an. Ne? Also ich schiebe mir teilweise auch Gitarren lauter, leiser. Wenn ich eine Flöte habe, muss ich mir die lauter machen als beim Saxophon, so verschiedene Sachen. Ich habe aber eure Vocals dann fast nicht mehr angefasst, weil ich das Gefühl hatte, dass sie in diesem Jahr so, wie die jetzt gepegelt waren, war das für mich total stimmig. Mhm. Also ich habe keine Situation gehabt, wie ich das sonst häufig in anderen Situationen auch mal habe, dass ich denke, ja, ist ja schön und gut, was ihr macht, aber wenn alle spielen, geht eine Stimme für mich flöten und bleibt nur noch eins übrig oder so. Und ich hatte das jetzt so, den Mix, den ich mir bei euch eingestellt hatte, ich habe euch nicht mehr untereinander angeglichen. Ja, ja. Ich habe euch zwar mal die gesamten Backings leiser oder lauter gemacht, aber nicht mehr euch die untereinander. Einzelnen Stimmen, Und das finde ich wirklich als jetzt mal als Lob und eine totale Qualität, weil man das, also Blending, wenn man so will, als Bläser sagt man Blending, weil das ist das, was es nachher für alle geil macht, wenn einfach das, die einzelnen Gewerke gut klingen und nicht einer rauspiekt und sagt, oh, ich hätte aber hier eine geile Vibrato-Line gesungen mit Kratzen oder whatever in der Stimme, wo du denkst, ja, schön, das wäre jetzt solistisch nett, aber die Aufgabe ist hier, wie eine Orgel zu klingen. Oder wie
aber das war halt wirklich in unseren ersten ein, zwei Jahren noch nicht so, weil man noch nicht so genau wusste, ey, ne, wer klingt wo stark, wer sticht wo raus, wer nicht. Ne, bei mir ist es halt immer so, dass meine Stimme eher untergeht, wenn ich mit Katja zusammen singe, weil deine Frequenzen irgendwie immer präsenter sind, dass man dann auch mal sagt, okay, jetzt singe ich halt mal nicht so tief, sondern jetzt singe ich mal die oberen Sachen, dass ich auch noch hörbar bin am Ende. Ne? Und das, da haben wir jetzt, glaube ich, diesmal auch noch ein bisschen mehr drauf geachtet, so, dass man einfach guckt, was... ja, weil für uns ist das auch total unbefriedigend, ne? Wenn man irgendwie dann so Sachen hört und man hört dann eine Stimme und die andere nicht und der ganze Satz macht keinen Sinn. Und dann hörst du nur eine Quarte irgendwie über der Liedstimme und es ist kacke.
Ja, aber wenn man dann aber sagen würde, ich schiebe jetzt die Stimme, die man gerade nicht hört, lauter, dann ist es auch manchmal komisch, weil die dann zu laut zu weit im Vordergrund rückt. Ja. Das hat häufig einfach was mit Frequenzen nämlich zu tun. Ne? Ja.
Und das ist so der Hauptgrund, warum man jetzt eigentlich so eine Main-Vocal von Background-Vocals so trennt, dass man ganz klar unterscheiden, dass das ein ganz anderer Job ist. Ne? Ja. Also erstens musst du deine Dynamik im Griff haben, du musst deine Akkordstruktur kennen, du musst eigentlich wie ein Instrument funktionieren, du musst eigentlich verschiedene Sounds anbieten können, also du musst auch so eine Effektkiste auch Sounds rausnehmen können, wie wir aus unseren Geräten. Und du musst vor allem auch rhythmisch teilweise ganz anders denken. Du musst ja relativ genau die Rhythmik auch nageln, sag ich mal. Ne? Ja, genau. Also es ist jetzt ein Sänger, der in der Front steht, der ist ja eher so der Typ, der die Message ans Publikum rüberbringt, der auch so ein bisschen Freiheiten hat, der vielleicht auch die Emotion direkt zum Publikum transportiert. Ja. Das macht ihr ja erstmal jetzt sekundär nur.
Ja, ja.
Und dann ist es so, dass, ihr auch gebunden seid, ihr lebt in der Zwischenwelt zwischen Instrumentierung und Frontsänger. Das finde ich auch immer spannend. ihr müsst euch eigentlich so diesen Konflikt, das ist ja manchmal auch ein Konflikt, irgendwie, ihr müsst ihn handeln zwischen dem, was der Sänger oder die Sängerin macht und zwischen dem, was die Band macht.
Das ist genau das Ding, dass wir oft dann sagen, ey, sag mal, wie entscheidest du dich? Gehst du jetzt nach, also folgst du den Main Vocals oder bleibst du auf dem Klick, gerade bei rhythmischen Dingen? Und dann sagen wir manchmal, ey, ich drehe den Leadsänger leiser und gucke, dass ich einfach auf den Klick singe. Und es kommt ja noch hinzu, dass wir ja manchmal so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal schummeln, aber je nach Stilistik, dass wir auch mal im Studio in Mannheim ein paar Chöre bauen, die dann als Zuspieler kommen, wenn man jetzt wirklich einen sehr flächigen, hauchigen Chor haben will oder der Künstler das haben möchte und wir das jetzt mit zwei Stimmen nicht so anbieten können, bauen wir halt noch Stimmen, bauen noch eine dritte Stimme hinzu oder oktavieren uns selber. Ja. Das machen wir nicht so oft, aber ab und zu ist es einfach super songdienlich. Und wenn wir diese Sachen natürlich festgesetzt haben,
dann
können wir auch nicht mehr abweichen. Ne? Ja, und wir hatten auch in dieser Staffel die Situation, dass wir gesagt haben, ja, was machen wir jetzt? Ne? Das sind Zuspieler. Machen wir das jetzt oder sollen wir uns anhängen? Und dann warten wir wirklich auf die Freigabe der Audioregie sozusagen, die sagen, nee, mach das wie die Zuspieler und dann müssen die halt was schieben oder wie auch immer. Dann müssen wir echt, wirklich, wie du sagst, es ist oft ein Konflikt, wem folge ich jetzt, ne? Und was ist gerade wichtiger?
Ja, und genau, und dafür brauchst du halt auch einfach die Antennen. Also du musst ja ständig irgendwie eine Rundumschau haben an was passiert und nicht, hey, wir haben das jetzt einmal festgelegt, dann machen wir das so. Irgendwie ändert sich doch immer noch mal was.
Ich finde, weil es passt jetzt so ein bisschen auch da rein. Ich singe auch ab und zu mal Background, bin immer nicht so gecheckt wie ihr. Also ich weiß dann schon ungefähr, was ich mache. Ich kenne ja auch meine Akkorde und so. Aber ich finde es schon eine besondere Herausforderung, so, also gerade auch in dieser Menge. Ne? Wir haben 60 Songs gelernt. Jeder Song hat eine andere Tonart. Ihr müsst an anderen Stellen einsetzen. Ihr müsst auf einmal auf die vier und plötzlich einen Ton da wegballern. Und der muss genau stimmen.
Ja.
Und ich merke selbst oft, wenn ich selber Background singe, ich muss schon immer auch ein bisschen erstmal das verinnerlichen, was ich da zu singen habe. Also ich tue mir manchmal schwer, ja, sing mal da genau auf die Eins mit dem Sänger, sing mal genau auf die Terz oder so.
Ja.
Was ist der Trick? Also wenn jetzt zum Beispiel Background-Sänger und Sängerin, wenn die jetzt sagen wollen, wie kriege ich das hin, wie lerne ich das, wenn ich jetzt aus dem Nichts heraus plötzlich eine Sechste singen muss oder so, wie kriegt man das hin?
Also ich glaube, zum einen fällt mir das auf jeden Fall leichter, diese 50 Songs, die man da hat, die man ja dann auch nur einmal in der Generalprobe in Mannheim singt und dann noch einmal hier anspielt, dass man wirklich jeder Ton sitzt so, ne, und jeder Einsatz. Es hilft natürlich, dass wir uns die Sachen selber ausgedacht haben.
Ja.
Weil man ja auch Dinge tut, die man intuitiv fühlt und dann auch sofort wieder das Gefühl dafür hat, wie das intuitiv cool ist. Ne? Wenn man jetzt, glaube ich, die Noten vorgesetzt kriegt und versucht reinzukriegen, was manchmal gegen die eigene Natur geht, ist das schwieriger. Ich finde, das fällt uns leichter, ne? So, dass man da so ein Gefühl hat. Und ich zum Beispiel arbeite, also wir haben ja, wie gesagt, nie Noten oder so gut wie nie Noten. Ich arbeite halt, dass ich mir halt wirklich so meine eigene Schrift sozusagen mir angeeignet habe, dass ich in Zahlen arbeite.
Ja.
Ich gehe immer von der Grundtonart des Liedes aus. Wenn ich zum Beispiel entscheide, ist das jetzt für mich Moll oder Dur? Und von diesem Grundakkord, von der Grundtonart, setze ich mir quasi die Noten. Dass ich weiß zum Beispiel, Quarte, Quint, Terz.
Aber du schreibst, also Katja und ich haben auch viel darüber diskutiert, weil wir schreiben ja
die
mit Sibelius-Noten
auf.
Genau. Das hat auch natürlich Wahnsinnsvorteile, nämlich weil man dann einfach, wenn jemand krank wird, kann man das hinlegen, dann kann der das spielen, so ungefähr.
Ja.
Ne? Das macht ihr nicht, aus verschiedenen Gründen, wenn man schon viel darüber diskutiert. Aber ihr schreibt euch ja doch was auf.
Ja,
also ihr habt Fourscore offen, also die Software auf dem iPad.
Genau.
Ihr habt die Texte da, also ihr schreibt euch quasi über den
Text. Über die Texte, ich mache immer so einen Zeilenabstand, dass ich da wirklich in Rot immer meine Ziffern hinschreibe, dass ich genau weiß, starte ich auf der Quinte, starte ich auf der Sechs und dann musst du natürlich auch eine musikalische Ahnung haben.
Aber immer von der Grundton ausgesehen.
Ja,
das nicht vom Akkord aus.
Genau, manchmal ist es halt, also es gibt schon Songs, wenn die jetzt harmonisch schwieriger sind und durch mehrere Tonarten gehen, dann kann man da schon auch mal an seine Grenzen kommen, was das angeht. Aber ich habe das teilweise von Lena jetzt auch übernommen, weil es dann doch manchmal einfach viel ist. Also ich bin aber so ein Typ, ich merke mir halt, hab Sachen dann schnell drin und schreibe mir dann meistens so einen Anfangston auf oder so, ne?
Ja.
Weil ich merke, wenn ich zu viel aufschreibe, dann mache ich mich manchmal eher verrückt mit, dann, wenn ich dann mal drauf.
Genau, du hast weniger drin.
Genau.
Ich habe bei mir wirklich eigentlich fast über jedem Wort schreibe ich die Zahl, weil dann das nimmt mir nämlich wirklich die Unsicherheit, weil wenn du da stehst und du sitzt eineinhalb Stunden und lauscht dem Gespräch zu, was auf der Couch stattfindet, und dann musst du halt, ich weiß gar nicht mehr, wie das Lied klingt oder so, ne? Und dann geht der erste Akkord und dann weiß ich genau, ne, wo
ist. Aber dir ist dann zum Beispiel egal, jetzt mal gesetzt den Fall, wir sind in C-Dur und dann du denkst immer in C-Dur.
In C-Dur die ganze Zeit.
Und dann gibt es aber an irgendeiner Stelle die Dominantfunktion. Dann ist ein G eindeutig, ist ein G7. Und du singst zum Beispiel ein C an der Stelle, also ein geschriebenes C, was die Quarte ist. Das heißt, wir haben dann den G-Sus-Akkord eigentlich.
Ja.
Dann ist für dich steht da 1 und du denkst, du singst die Tonika, also den,
obwohl
du eigentlich einen Quartvorhalt singst und das ist dir egal, oder?
Also ich vertue mich da auch manchmal beim Aufschreiben und wenn ich es dann nochmal nachhöre, denke ich, oh, da bin ich kurz drauf, ne? Aber ich versuche immer wieder zu fühlen, wo ist die 1, die der Grundakkord. Und das ist für mich einfacher, weil ich das wie eine Notenschrift einfach so für mich erkenne.
Aber ihr hört doch dann, also noch, ich will jetzt nicht drauf rumreiten, aber ich will es für mich einfach checken, weil ihr hört ja dann trotzdem, wenn wir in G7 an der Stelle sind und man hat einen Sus-Vorhalt und es geht, weil das ist ja häufig so ein Thema in der Popmusik, wir reden häufig über simple Akkorde.
Ja, es ist ja.
Also es ist in den meisten Fällen jetzt nicht crazy.
Ja.
Ihr macht selten Kreuz 9er und Kreuz 11er, das findet in dieser Musik sehr, sehr selten statt.
Ach ja, und wieder schon.
Ja, wenn es ein bisschen soul-y wird, aber meistens ist es funktionsharmonisch gesehen sehr brav, Kirchentonarten. Und dann gibt es aber, wenn überhaupt in der Popmusik, die Situation, dass Dominanten, dass man da einen Quartvorhalt hat. Und dann geht es aber mal vom C aufs H beim G7. Und das machen Vocals häufig auch mit, solche Bewegungen irgendwie. Ne? Und dann wisst ihr aber schon, das ist eigentlich die Terz von dem Akkord. Also das H, du singst die Dur-Terz. Aber du hast trotzdem für dich dort eine 7 stehen und nicht, die 1.
Genau, aber das ist doch einfach nur ein Ersatz für eine Note.
Ja.
Wenn du wenn du jetzt ein Notensystem hast und du schreibst den C auf, dann ist das immer ein C. Ja.
Unabhängig, welcher Akkord
das eigentlich ist. Genau, unabhängig, was für ein Akkord. Ja. So, und so ist das dann, statt C benutzen wir dann halt die, sagen wir mal, 1, jetzt wenn es ein C-Dur ist, die Grundtonart, dann so. Und dann weiß man, okay, das ist das C auf der...
Ja, ja, ist ein bisschen wie Bassschlüssel lesen oder
ja, genau. Ne? Also
so andere,
ist
genau. Also andere
wir
Denker.
Wir schreiben uns einfach keine Funktionen auf, wir schreiben nicht hin, wir singen jetzt mal die Terz oder so, ja. Okay.
Also für mich, für mich funktioniert das super, weil Noten habe ich schon immer gehasst. Klar kann ich Noten auch ein bisschen lesen.
Ja.
Aber für mich ist das, also ich habe auch ja in Holland studiert und da Solfège, Gehörbildung, ist halt alles über Zahlen irgendwie. Mhm. Und das war für mich einfach so viel einfacher. Selbst wenn wir mal Noten kriegen, ne, schreibe ich mir die Zahlen drüber. Weil ich das viel einfacher, anstatt, wie ist der Terzsprung? Aber so sehe ich es direkt, 3/8, also ne, wo ich hin muss, ist für mich einfach simpler.
Ja, ist total interessant, weil auch in der Jazz, Harmonie, Lehre, ne? Es gibt ja irgendwie 1000 Scales und Akkorde und man kann die ja auch umdeuten. Ne? Mhm. Dass man zum Beispiel sagt, ich denke nicht alteriert vom Grundton aus, sondern ich denke einen Ton tiefer, melodisch, harmonisch. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja. Wenn mir zum Beispiel eine Molltonleiter leichter fällt, dann spiele ich jetzt eine Molltonleiter, obwohl es eigentlich eine Durtonleiter ist. Also ich denke von einem anderen Akkordton aus, weil mir das besser liegt. Hauptsache, die Farbe stimmt so ungefähr. Ja. Man kann das natürlich alles umdeuten. Aber das fand ich zum Beispiel super interessant, weil ihr müsst ja quasi den Text sicher singen, ihr müsst eure Töne richtig singen und eben 50 Songs abrufen können.
Und dann noch ins Publikum zum Künstler gucken, der ständig zu uns kommt.
Ja, genau. Das heißt, genau. Und eben an den Künstler auch dranhängen. Genau. Ja? Also bei jeder Künstler phrasiert ja auch anders.
Genau. Oder reagieren, wenn jemand der Künstler plötzlich doch in die andere Stimme springt und dann gehst du hoch oder gehe ich hoch? Ja.
Also das ist einfach nochmal, da kommt halt so diese normale Art des Notierens ein bisschen ans Limit.
Ja,
weil
genau.
Diese Funktion muss sein, ihr müsst das in Windeseile abrufen können, performen können und es klappt ja fast immer gut. Also insofern muss einfach jeder, es gibt ja auch dieses Nashville Number System zum
Beispiel. Genau, wollte ich gerade sagen. Ja, ne? Sehr ähnlich.
So, es gibt diese Studioszene in Nashville, wo alle immer sagen, geil, da geht man hin, und weil die Leute so geil sind, die Studiomusiker. Mhm. Und da gibt es eben diese Situation, dass Leute sich einen Song anhören und während der Song läuft,
Stufen aufschreiben.
Also gibt es das Nashville Number System, die schreiben dann quasi 1-7
Akkordstufen
auf. Ja, aber das habe ich gelernt in Holland.
Ja, aber das ist ja dann richtig Akkordstufen, so wie man auch ein Jazz- oder ein Popsheet schreiben würde. Aber die schreiben sich dann wirklich das in Echtzeit auf und haben den Song dann kapiert und spielen dann drüber und machen
sich den unabhängig in welcher Tonart, ne?
Genau.
Ja, genau. Also da steht dann nicht C, sondern da steht 1 für das C sozusagen.
Da kommst du auch mal deine Grenzen, weil du, ich meine, die haben dann natürlich auch ein System, wie man zum Beispiel Vorgezogene dann schreibt oder wenn dann die 5. Stufe ein Mollakkord ist, was ja eigentlich ein Dur-Akkord wäre, würde man dann halt 5 minor schreiben oder sowas.
Ja, ja.
Manche schreiben das mit kleinen Zahlen oder mit großen.
Das wollte ich gerade sagen.
Klein für Moll, groß für Dur.
Genau, so ist es.
Und der Vorteil ist natürlich, wenn man dann in eine andere Tonart geht, weil, keine Ahnung, sagt der Künstler doch, ich brauch's doch einen Halbton tiefer oder höher. Wenn du dir Noten aufgeschrieben hast, dann musst du es alles nochmal.
Deshalb fand ich immer so spannend, so die ersten Jahre, wo du noch, die hat sich immer so einen Anfangston F zum Beispiel aufgeschrieben, wo ich dachte, ich muss ja erstmal herausfinden, wo ist das F überhaupt, in welcher Tonart befinde ich mich und was ist, wenn du eben jetzt eine andere Tonart hast, musst du alles wieder ändern.
Also ich schreibe mir dann natürlich schon auch die Tonart auf.
Weil wir hatten auch mal drüber gesprochen wegen Sibelius, weil wir immer in Sibelius arbeiten, man könnte ja auch sagen, weil wir haben Sibelius-Files. Ne? Bei singenden Song es liegt für jeden Song ein Sibelius-File an, in das jeder reinschreiben kann. Ne? Ja. Also jeder holt sich ein Sibelius-File, die Gitarristen machen sich dann ihr eigenes draus, wir Bläser schreiben unser eigenes Ding, formatieren das dann auch so, dass unsere Noten gut aussehen und so weiter. Man könnte ja zum Beispiel auch sagen, man macht ein Backing-Vocal-Sibelius-File, wo die Melodie drin ist, vom Hauptsänger sozusagen. Mhm. Und dann kann man ja Titel setzen so, dass jedes Wort auf jeder Zählzeit sitzt. Man kann über Tabulator immer schön weiter switchen. Ja, ja. Dann könnte man da erste, zweite, dritte Stimme anlegen. Ja. Aber dann hat man halt...
Also, dann ist auch der Text ist dann so klein...
Zu lesen.
Ja, zu lesen. Das ist genau das Ding. Dass du viel mehr an den Noten hängen würdest.
Ja.
Okay. Also ist einfach
ein richtig schöner
Also es ist viel für mich ist es viel intuitiver, ja, wenn du einfach den Text da hast. Mhm. Ich mache das zum Beispiel so, ich arbeite halt mit Farben, mit Markierungen. Also genau, wenn ich jetzt mit der Hauptstimme, also mit dem Sänger unisono singe, mhm, markiere ich die Textstellen gelb. So.
Ach, krass.
Wenn ich jetzt die zweite Stimme singe, ist bei mir grün. Ja? Dann schreibe ich mir noch dazu, wenn es jetzt wirklich grün ist, schreibe ich dann dazu zum Beispiel, singt jetzt Lena und ich das zusammen, mhm, oder singt sie jetzt vielleicht unisono mit dem Künstler und ich mache die Stimme alleine. Dann mache ich mir kurz so eine Notiz an die Seite. Dreistimmig ist dann halt lila.
Multicolor.
So, also Leute. Und am Anfang schreibe ich auch.
Sie sind schon zu nerdy gerade, ne? Halt das jetzt mal aus.
Ja, aber dann schreibe ich halt noch, singe ich oben oder unten. Also in welchem Stacking singen Lena und ich. So. Also und dann sehe ich den Text und weiß schon, okay, ich singe das.
Und
das
für kommt die, und für die Rhythmik zum Beispiel mache ich mir die Einsätze, wenn wir gerade so U's haben, die mal auf die 2 und mal auf die 4. Wir denken uns halt manchmal Sachen aus, sich das zu merken. Ich schreibe mir dann auch wirklich über die Zahlen, schreibe ich mir dann immer pro Akkord sozusagen 4 Slashes, also 1 und 2 und also Strich, Punkt, Strich, Punkt und kreise mir dann ein, dass ich hier auf die 3 und komme. Und
also, wir sind so nerdy gerade. Also alle, die jetzt gerade zur Arbeit fahren und
aber ich muss ja dazu sagen,
nicht wissen, worüber wir reden. Wir tauchen tief ein.
Das klingt kompliziert, aber wir machen ja das, was uns intuitiv liegt. Und wir hatten gestern bei der Show oder bei der Probe so eine witzige Situation. Wir haben beide alles korrekt aufgeschrieben, fangen an zu singen und ich habe aber intuitiv Katjas Stimme gesungen und sie aber gleichzeitig meine. Und wir so, ja, okay, ist ja dreistimmig. Und ich so, eigentlich habe ich was anderes stehen. Und ich auch. Aber wir haben uns da mal wahrscheinlich so nicht für unser Bauchgefühl entschieden, wie wir es eigentlich singen würden und fanden das so witzig.
Ja. Und dann haben wir auch einfach entschieden, dass wir das jetzt auch so machen.
Das ändern wir jetzt so, weil das liegt uns besser.
Genau. Jetzt eigentlich abgesehen von dem ganzen Wahnsinn, den ihr so drauf haben müsst, gibt es eigentlich auch so Sachen, so Erlebnisse bei Sing Mein Song, wo ihr sagt, für euren Job, die ihr euch gemerkt habt oder die so herausstechen, die ihr immer wieder erzählt, irgendwelche Sachen, die mit den Künstlern zu tun haben oder irgendwelche Sachen, die man so nicht erwarten würde. Also Laura hatte damals, vor Jahren, als Laura dabei war noch, die hatte mal gesagt, dass diese Feuer, die da immer stehen, ne, dass die mal irgendwann so viel Rauch abgaben, dass die dann mal so einen heftigen Zug genommen hat und die Stimme dann total abgeraucht ist, sozusagen im wahrsten Sinne.
Also
gibt es da Herausforderungen?
Ich dachte auf jeden Fall.
Mit dem vielen Alkohol und dem wenig Schlafen.
Ja, Leute, da sage ich euch gleich dazu. Das Leben eines Sängers ist nicht so wie das Leben eines Instrumentalisten.
Ja.
So.
Ah, ja.
Also wir müssen halt schon danach dann noch gucken, wenn wir wissen, wir singen halt jetzt noch ein paar Tage, müssen halt abliefern. Dann müssen wir uns schon auch mal abends dann zurücknehmen und vielleicht nicht so schreien.
Macht ihr aber
und,
nicht.
Ich bin eh nicht so ein Alkoholtyp.
Aber ich meine, es ist ja auch total individuell, wie die Stimme ist. Bei mir ist eigentlich, selbst wenn ich 3 Stunden geschlafen habe und was getrunken habe, ich merke es an meiner Stimme eigentlich nicht. Ja.
Wenn ich 3 Stunden geschlafen habe, kannst du mich in die Tonne kloppen.
Ja, das ist, da kennt sich ja jeder selber, ne? Wie die Stimme robust ist. Aber womit ich hier echt zu kämpfen habe, ist natürlich, wir drehen teilweise bis 2:30 Uhr nachts. Und wenn du 2 Stunden in der Kälte sitzt und es ist arschkalt. Ich meine, Leute, ihr seht das nicht. Wir haben Wärmepflaster auf den Rücken, auf den Schulterblättern. Wir haben Handwärmer, wir haben Einlegesohlen in den Schuhen.
Wir haben Löcher im Boden, wo heiße Luft rauskommt.
Es ist fucking kalt, wirklich. Und wir bewegen uns einfach. Wir sitzen einfach 6 Stunden und bewegen uns gar nicht und frieren. Und dann,
ich habe diesmal meinen Wintermantel mitgenommen.
Aber das ist ja das Ding. Ich könnte auch mal mit Wintermantel da stehen, aber du willst ja auch irgendwie gut aussehen und nicht immer eingepackt in Schal und Mütze wie im Winter, ne?
Ich habe den dann immer ausgezogen. Also bei manchen Takes habe ich
ihn ausgezogen. Ich habe ihm den Tipp gegeben.
Ja.
Aber manchmal habe ich ihn auch einfach angelassen.
Ja, aber das ist, wir sind auf jeden Fall Schichtensystem, funktioniert hier. Ich finde so kalt, Kälte ist schon echt mies. Und ich habe teilweise jetzt dieses Jahr nicht so, aber ich hatte auch mal Jahre jetzt, wo ich so gefroren habe, dass ich richtig shaky war. Meine Stimme, und das merkst du an deiner Atmung, wenn dein Zwerchfell wirklich mit Kälte zu tun hat und du dann singst und so wirklich. Yeah. Und dann hatten wir irgendwie einen Song damals mit, wie hieß sie, Juli, Sängerin?
Ja, mit der Eva.
Und da hatten wir ein Lied, wo ich fast das ganze Lied über einen Ton mit Luft singen musste, wo die eh schon fast schwindelig wird. Und dann mit Kälte. Und das sind so, also Kälte und Müdigkeit ist schon heftig, weil wir reden ja zwischendrin nicht viel, sodass du immer so nach einer Stunde dann singen musst. Das ist für mich echt eine riesige Herausforderung.
Krass, das ist schon beachtlich, Und noch dazu musst du deine Emotionen, glaube ich, im Griff haben. Ne? Wir haben alle mal den Moment, wo Songs so krass in irgendeine Kerbe reingehen, mhm. vielleicht wenn es dazu darüber geht, wo jemanden verloren ja. hat. Mhm. Und dann merkt man plötzlich so, ah, ich ergreife das gerade voll, was mache ich mit meiner Stimme? Genau. Das merkt man ja auch direkt.
Das hatte ich richtig krass, als Clouseau da war und von Johannes mitten im Februar gesungen hat. Weil ich kannte die Geschichte zu dem Song nicht. Mhm. Und dann erzählte dann Johannes dann von seinem Kumpel, der einen Autounfall gehabt hat. Und das hat dann eine Erinnerung von mir so krass getriggert, weil mein damaliger Freund bei einem Autounfall leider gestorben ist. Und ich habe, er hat einfach so Bilder beschrieben, die ich genauso im Kopf habe von dem Unfall von meinem Freund, obwohl ich damals gar nicht dabei war, aber so von den Erzählungen von seinem Kumpel, der dabei war. Und ich wusste so, okay, ich muss jetzt den Song durchkriegen. Und habe mich so zusammengerissen und mir kamen wirklich schon vorher die Tränen. Mhm. Und ich habe, und das ist jetzt so auch der Tod meines Freundes ist halt schon lange her und ich habe das gut verarbeitet.
Ja.
Und dann hat mich das auf einmal so richtig rausgerissen und ich dachte, okay, ich muss das jetzt hinkriegen. Und ich habe wirklich dann das durchgezogen. Der Song war vorbei, letzter Ton gespielt und ich musste so. Es ist so aus mir rausgebrochen.
Aber das Mikro noch auf Mute geschaltet, instinktiv.
Ich habe noch so gemacht. Nein. Nein, aber das ist schon. Also da muss man, ist so eine Beherrschung. Also auch dieses überhaupt, wir haben ja schon den hohen Anspruch, alles perfekt zu machen und richtig zu machen. Ja. Das kommt auf CD irgendwie, klar, wenn Emotionen kommen, dann kommen die halt. Ja, aber wir stellen uns halt voll zurück da.
Du brauchst eine gute Mischung aus ein wenig Emotionen zuzulassen, weil du willst dieses Gefühl haben.
Ja.
Und der Künstler, der dir zu dir rüberschaut, dem das macht ja auch was mit ihm, wenn er sieht, dass wir voll, also textlich, inhaltlich drin sind, aber nicht zu weit, dass es sich auf die Stimme ausschlägt.
Ja, aber wie kontrollierst du das? Ich meine, man hat ja seine Emotionen
nicht immer unter Kontrolle. Wenn mich, das habe ich euch letztes Jahr, glaube ich, auch schon mal gesagt, weil letztes Jahr gab es Themen, die mich sehr berührt haben, wo ich echt kämpfen musste. Ich sehe einfach immer Mickey Maus. Wenn ich merke, es wird zu emotional, dann stelle ich mir...
Bei mir ist echt immer, wenn ich nicht lachen... Ich habe auch Situationen, ich bin jetzt nicht so nah am Wasser gebaut, aber ich habe auch manchmal eine Träne im Knopfloch gehabt.
Was?
Aber schwieriger ist für mich nicht zu lachen.
Ich
weil es gibt echt Momente, ich finde das manchmal so absurd. Ich finde das manchmal so absurd, was passiert. Also man muss auch dazu sagen, die Müdigkeit spielt so eine große Rolle.
Um 2 Uhr nachts ist einfach alles nur noch witzig.
So übermüdet, inklusive der Künstler, die ganze Crew. Wir sind alle müde, weil die Tage so lange sind. Und dann wartet man und versucht hochkonzentriert zu sein, um auf den nächsten Take, um cool zu bleiben. Und dann passiert irgendwas, entweder was total infantil Kindisches oder die Künstler gehen so pathetisch in ein Thema rein, wo ich denke, Leute, das war jetzt wirklich kein Goethe
und
oder so.
Und dann
ist es jetzt aber so tief, da ist nichts tief, kann ich das überhaupt.
Und das Coole,
und dann muss ich manchmal so lachen. Vor
das Geile Absolut. Ist
und dann
aber...
denke ich, Sarah Wagenknecht.
Und das Geile ist, dass wir uns ja so gut kennen, dass ich genau weiß, wenn das und das gesagt wird, oh mein Gott, ich darf jetzt nicht zu Axel gucken. Weil ich weiß, wenn ich den angucke, kann ich mich auch nicht beherrschen. Guck nicht nach links, guck nicht nach rechts.
Ja.
Aber was ich noch ganz kurz sagen wollte, zu dieser Emotionsgeschichte. Was ich aber hier auch einfach so geil finde, wir sind auch als Band und auch mit der Audio-Crew und so, wir sind alle so eng und so liebevoll und respektvoll miteinander, dass man auch weiß, wenn man gerade wirklich emotional kämpft, dass die anderen das wahrnehmen und einfach so ein paar Blicke oder mal hier einen Handdruck oder so, ne, oder eine Hand auf den Rücken von hinten oder so, dass das kommt. Ne? Ich weiß, letztes Jahr war ich so geflasht, weil irgendwie Finch, wo ich nie im Leben dachte, dass er mich berühren kann, dann irgendwie mit so einem Thema kam für alleinerziehende Mütter und hat da echt so einen krassen Song gemacht und der mich so getroffen hat. Und ich habe auch während des Singens liefen mir die Tränen.
Wow.
Und das haben auch die Audioleute gehört, die nach dem Song dann gesagt haben, ey Lena, und der geht jetzt auf dich, wir stoßen auf dich an.
Yeah.
Und es tat mir so fucking gut, weil ich so dachte, ey, krass, jeder weiß gerade, was wahrscheinlich bei dem Thema mit mir jetzt gerade passiert, weil man sich kennt.
Ja.
Und das ist so ein Geschenk, dass man wirklich so sich so gut kennt und man so viel Zeit verbringt.
Aber man fließt auf diese Takes, die hier stattfinden, fließt durchaus mehr Emotion ein oder Individualanteil der einzelnen Musiker, Musikerinnen in meinem Fall, als man das vielleicht denken würde und so dieses Abtun von, also sing mein Song ist immer diese Heultruppe und das alles so gestellt, das muss man schon sagen, das ist tatsächlich nicht so, das sind wirklich real Emotions, die da stattfinden in dem Moment,
absolut.
Auch wegen Klassenfahrtsfeeling und Müdigkeit und so weiter, Aber
auch wegen Empathie.
Wegen Empathie, ja, genau. Also. Und Offenheit, und die Künstler entdecken sich selbst teilweise hier nochmal neu oder eine andere Facette von sich selbst. Oder es kommen tatsächlich Themen auf den Tisch, wo die Künstler vorher gesagt haben, das werde ich im Leben nicht im Fernsehen erzählen. Und dann fühlen sich aber so geborgen und so wohl in der Runde, wenn es eine coole Runde ist, dann, dass dann doch Dinge auf den Tisch kommen.
Wo ja, weil du kannst als Künstler, kannst du bei einem Konzert deine Maske aufrecht halten.
Ja. Ja.
Aber das kannst du nicht über 10 Tage lang oder wie viele Wochen lang oder wie auch immer. Du auch, ne? Also die können einfach nicht, so lange kann niemand eine Fassade aufrechterhalten. Ja. Du musst irgendwann dein Inneres zeigen. Das funktioniert hier nicht anders. Weil und du,
da möchte ich gerne einhaken, weil es mir schon die ganze Zeit jetzt als weiteren Aspekt für den Podcast heute noch auf der Zunge liegt. Mhm. Wir reden jetzt die ganze Zeit immer von, wir sind ein Team und wir und ihr macht euren Job und haben das alles jetzt krass beleuchtet. Und ab und zu gibt es mal so ein bisschen Eigenanteil von euch eben, aber letztendlich seid ihr ein Instrument oder so ein Teil des Klangkörpers. Aber ihr seid ja auch Individuen, ihr seid eben auch Sänger. Mhm. Ihr seid eben eigentlich auch mal irgendwann angetreten, weil ihr Solo singen wolltet wahrscheinlich. Ihr habt sicherlich auch Chorerfahrung, aber ihr habt auf irgendwelchen Opernbühnen gestanden, ihr habt auf Rockbühnen, auf Popbühnen. Lena, du machst viel auch im christlichen Bereich. Als Solosängerin, Katja, du hast dein eigenes Zeug, du warst bei The Voice, ihr wart beide bei The Voice, wo man ja eigentlich eher Solisten sucht und nicht Backing-Vokalisten. Das heißt, geht's euch auch so wie mir, dass es natürlich auch komfortabel ist, in einer Position zu sein, nämlich in einer Backing-Situation, in einer Side-Woman-Funktion zu sein, wo man nicht nach dem eigenen Ich suchen muss, also nach dem, was für Texte singe ich, wer bin ich, wie berühre ich die Leute eigentlich langfristig mit einer eigenen Karriere.
Ja.
Genießt ihr diesen Moment auch, dass ihr Musik machen könnt mit coolen Leuten, euch aber keine Gedanken darüber machen müsst, was ihr singt?
Das ist eine schöne Frage.
Oder geht euch das auf den Sack im schlimmsten Fall, dass ihr das überhaupt nicht tut in eurem Leben? Oder ihr macht ja beides letztendlich.
Ja, ja.
Aber
ja.
Genießt ihr diesen Moment der dienstleisterischen Sidewoman? Könnt ihr den so genießen? Oder fehlt euch das dabei, dass dieser Anteil nicht dabei ist?
Ich könnte nicht, also ich glaube, ich merke dann so, wenn man dann jetzt 2 Monate singen, meinen Song gemacht hat, merke ich, okay, ich muss endlich mal wieder einen ganzen Song singen. So, das ist dann so, okay, das fehlt dann schon, ja. Aber nicht während wir das machen, merke ich das nicht. Aber so danach denke ich, oh, ich muss jetzt einfach mal wieder ein paar Nummern so am Stück singen, irgendwie nur ich. Aber ich finde das, gerade was du sagst, also mir geht das nicht auf den Nerven, sondern ich finde das mega cool. Es macht mir total Spaß, dieser Job.
Aber du hast wahrscheinlich so ja, als du angefangen hast, Musik zu machen, nicht gedacht, ich werde Backing-Sängerin,
nee,
oder?
Genau. Das fing ja eher so an, ich habe mit meiner Schwester als Kind immer, wir haben immer zusammen Musik gemacht, sie hat Gitarre gespielt und ich habe dann ganz schnell irgendwie angefangen, zweite Stimmen zu singen. So, das ist so ganz natürlich entstanden, was man dann, und dann macht man halt Chor und was auch immer, da hat man so seine Erfahrung. Und es hat sich irgendwann rauskristallisiert, dass ich halt Spaß daran habe, Harmonien zu singen und das auch ganz gut kann. Und dann habe ich The Voice gemacht, erste Staffel, und war bei selber im Team. Und so bin ich überhaupt zu Sing meinen Song gekommen, letztendlich.
Also ja, wie war das bei dir, vielleicht für die, die es nicht wissen?
Ja.
Du warst zu dem Zeitpunkt mit Xavier in der, du warst im Finale?
Ich war unter den letzten 4 Leuten bei ihm im Team.
Aber mit Xavier dann, du kommst nicht aus Mannheim, du warst aus Kassel und bist dann
aus Kassel,
wegen der ganzen Nummer ins Profilager quasi gewechselt.
Genau, also das war eher mein Ziel, oder ich wollte immer auch beruflich Sänger sein. Das hatte ich auch parallel schon während des Studiums auch gemacht und habe dann eben The Voice gemacht und bin dadurch dann nach Mannheim gekommen, eben über Xavier und Michael Herberger. Und habe dann da halt viel im Studio gearbeitet an eigenen Sachen. Dann hatten wir nochmal so ein Projekt mit dem ganzen Team von Xavier aus der ersten Staffel. Und da fing das dann an. Ich habe dann irgendwie Backings auch im Studio dann gesungen für andere. Und das hat sich so ganz natürlich irgendwie ergeben. So. Und aber weil du sagst, ob man das jetzt genießt, jetzt auch eben nicht immer liefern zu müssen als Solokünstler. Ich finde schon, das ist ein großer Luxus für einen Künstler zu oder in einer Band zu singen, zu spielen, für einen Künstler zu spielen und eben sich nicht die Gedanken machen zu müssen, dass man jetzt irgendwie wieder inhaltlich abliefern muss und einen neuen Song und so weiter und so fort, sondern irgendwie ja, das zu machen, was wir tun. Ja. Ne? Finde ich schon geil.
Wie ist es für dich, Lena?
Also ich habe damals nach dem Studium habe ich viel eigene Musik gemacht, viel geschrieben, hatte auch eine geile Band. Habe aber auch damals schon gemerkt, dass mir diese Rolle eigentlich gefällt, vorne zu stehen. Ich bin super gern auf der Bühne, auch vorne eigentlich. Ja. Aber dass ich inhaltlich, so textmäßig, oft das Gefühl hatte, ich habe noch gar nicht so viel zu sagen. Selbst wenn ich mit anderen Leuten zusammengeschrieben habe, habe ich sogar jetzt noch, ne, und ich werde jetzt 40, das Gefühl, ich weiß noch nicht, ob das wirklich, also was ich so zu sagen habe. Das ist ein Grund, was mich immer davon abgehalten hat, weiter eigene Musik zu machen. Und ich habe aber auch ganz schnell gemerkt, Geld zu machen mit eigener Musik, vergiss es. Also das ist ja wirklich, ich weiß nicht, wie das prozentual so ist, mit Leuten, die versuchen, eine eigene Karriere zu machen, davon zu leben, habe ich ganz schnell gecheckt, ne? Du wirst nicht viel Geld verdienen und du wirst nicht auf große Bühnen kommen und nicht viel erleben. Und bin total happy gerade mit dem Weg, ne? Weil jetzt als Background-Sängerin, du kannst alles miterleben, du kommst an die tollsten Orte, du siehst, wie das Business aus jeder Seite funktioniert, ohne den Druck zu haben, diejenige zu sein, die liefern muss, die beschossen werden kann im schlimmsten Fall. Und ich kann einfach Geld verdienen. Ja. Ich bin einfach ersetzbar. Und das ist ein saugeiles Gefühl. Für manche ist das ein schlimmes Gefühl, ersetzbar zu sein. Aber mir gibt das so eine Freiheit. Vielleicht auch gerade, weil ich Mutter bin. Dass ich so denke, ich muss natürlich gucken, wie ich meine Kinder ernähre zum einen. Und auch zu wissen, wenn ich jetzt etwas nicht kann, niemand interessiert es, ob das jetzt jemand anders macht. Also so übertrieben so. Ne? Ja. Und mir gibt es eine große Freiheit.
Gibt auch eine Freiheit, ja.
Und ich glaube auch, dass alles so seine Zeit hat, ne, im Leben. Und ich bin mir sehr sicher für mich selber und ich schreibe ja trotzdem weiter für mich und so. Irgendwann kommt auch meine Zeit wieder, wenn die Kinder größer sind, weil ich einfach keine Zeit habe zu investieren in eigene Projekte und zu gucken, ich gebe mal Gas, auch wenn nichts dabei rumkommt, kann ich mir nicht leisten.
Aber jetzt mal rein, also ohne euch zu nahe zu treten, ihr macht aktuell hauptsächlich diese Backing-Situation. Macht ihr auch Einzelsachen?
Nee, also ich mache auch viele solistische Sachen, auch gerade im christlichen Bereich singe ich auch echt teilweise echt geile Sachen, große Sachen.
Ja, aber nicht deine eigenen.
Aber nicht meine eigenen.
Darauf will ich hinaus.
Also, darauf, genau.
Weil das, was ich hier bei Sing meinen Song immer spannend finde, jetzt in den letzten Jahren, jetzt egal wie gut die Protagonisten singen, also rein der Gesang, da sind manche besser, manche auf dem Papier gesehen schlechter. Darauf will ich jetzt nicht hinaus, sondern auf das, weil du gerade sagtest, die Message von dem Ding. Das ist das, was ich interessant bei Popmusik finde. Ich komme ja selber eigentlich nicht so sehr aus der Popmusik. Aber was ich so interessant finde, ist, die sind alle permanent auf der Suche nach entweder einem geilen Hook, einer Hookphrase, nach was Deutschem, ein Wortfetzen, der so hookig mit einer Melodie sich verbinden lässt, dass das quasi in ihren Charakter, in ihren Act, in ihren künstlerischen Approach passt. Und die sind permanent auf der Suche. Dann sucht man sich Leute, mit denen man Co-Writing-Sessions macht, Produzenten, die versuchen, das so rauszuschälen. Und da muss man ja eigentlich 24/7...
Das klingt jetzt schon anstrengend, wenn du das nur erzählst.
Ja,
ich
schon,
ich will das gar nicht.
Das finde ich zum Beispiel bei Mark Forster auch so hyper interessant, weil der jemand ist, der das für mich so, was Popmusik angeht, deutsche Popmusik angeht, so perfektioniert hat. Da hat so jeder Song, jeder bekannte Song von Mark Forster, hat so eine mega krass ausgecheckte, durchdachte Idee, was die Message angeht, was das Phrasing angeht, was die Wortwahl angeht. Und das ist so ein Fleißaufwand letztendlich. Das ist das, da küsst dich ja nicht die Muse von heute auf morgen, sondern wie viel Zeug wird in den Müll geworfen. Worauf ich hinaus will, ist, alleine dieser Zeitaufwand, so eine Karriere zu gehen, als Vokalist, ne, weil ihr diejenigen seid, die Worte singen, wenn ihr vorne steht, wirkt zumindest für mich so, dass es total schwer wäre, beides zeitgleich zu machen. Also damit meine ich die Solo-Karriere zu fahren und die Side-Woman-Karriere zu fahren, weil die nimmt ja auch Zeit in Anspruch. Also es ist ja nicht so, dass ihr da einfach hingeht und es mal eben einsingt, sondern ihr seid ja genau wie wir auch 24/7 am Start, nur um die Backings zu machen.
Ja, und das ist bei mir auch mit der Grund, warum ich letztendlich jetzt keine mit meinen eigenen Sachen jetzt gar nicht groß so was gemacht habe, weil es war ganz oft so, oh, jetzt kommt hier der tolle Job, das muss ich jetzt unbedingt machen, auch um weiterzukommen, auch
Kontakte zu Netzwerken.
Genau, und auch wie du sagst, Geld zu verdienen. Ja. Ne? Und dann ist natürlich, okay, der Job, den muss ich jetzt unbedingt machen. Das macht nicht nur, weil es Spaß macht, sondern okay, das ist aber einfach eine Geldquelle in dem Moment. Ja, ich muss irgendwie was verdienen. Ja. Und dann, und wir sind ja auch echt einfach viel unterwegs. Mhm. Und wenn du dann nach Hause kommst, dann hast du ja, dann bist du ja nicht unbedingt jetzt krass inspiriert, sondern du bist dann einfach auch im Arsch.
Weil du nur gibst die ganze Zeit.
Genau.
Ne?
Ja, den und Schalter willst dann auch einfach mal. Genau.
Fällt schwer, ne?
Ja, und also, wenn man so sieht, halt, wie die Künstler auch, wie das ja auch eigentlich immer so gefühlt so rattert die ganze Zeit, so bei denen, was sie für einen Output haben. Und Ideen brauchen auch, nicht nur für ihre Songs, sondern wie promotet man die, was mache ich Social Media mäßig und so weiter und so fort.
Ja, man muss dazu sagen, dass so ein Künstler auch eine andere Motivation hat. Ne? Also für uns ist so die Motivation, wir machen total abwechslungsreiche Sachen, wir können mit dem und dem Künstler auf Tour gehen, wir können, wir haben nicht diese krasse Verantwortung, wir kriegen unsere Gagen, es gibt uns eine gewisse Freiheit und das ist ein wunderbares Leben, wenn es gut läuft, klar. Ich kenne das auch von mir, genau, ich kenne das auch von mir, dass ich richtig Panik und Angst habe, wovon soll ich in Zukunft leben? Ich habe manchmal so Anfälle, wo ich dann mich ein bisschen wieder so fangen muss.
Ja.
Das spielt auch eine Rolle, aber das hat, glaube ich, ein Künstler, der sein Projekt macht, auch.
Auch ja.
Aber ein Künstler, der seine eigenen Songs schreibt, hat natürlich eine andere Motivation. Er weiß genau, okay, ich kann jetzt einen Hit schreiben und ich kann damit wirklich auch einen Hit landen, der viral geht. Und ich habe auch schon gemerkt, das, was ich mache, das hat eine Wirkung bei den Leuten. Mhm. Und ich habe eine Chance, wirklich ein großes Publikum zu erreichen. Also die Motivation ist schon auch eine andere. Das spornt halt dann auch ein bisschen mehr an, da alles reinzulegen und so, ne? Ja.
Also Backing Vocal zu singen oder Background-Sängerin zu sein, ist einfach kein Downgrade, ne? Weil viele,
nee,
das will ich nochmal für die Zuhörer wirklich sagen, weil viele sagen, denken, du hast es als Solist nicht geschafft, ja, dann gehst du halt in die zweite Reihe. Und das, damit werden wir halt, wie du vorhin gesagt hast, warum gehst du nicht in die erste Reihe? Ne? Es ist wirklich absolut kein Downgrade und wir können oft von der Kompetenz her mehr als die Künstler eigentlich, ne? So, wenn es jetzt nur ums rein Gesangliche geht, so, ne? Was, das weiß man über Background-Sängerinnen so, ne? Aber es ist, also in unserem Fall, in meinem Fall, auch echt eine bewusste Entscheidung gewesen. Als
deswegen
ich bei The Voice war,
guck mal,
in der Corona-Zeit, ne? Alle Jobs sind weggefallen, ich bin zu The Voice gegangen aus Langeweile. Ich habe danach auch Angebote gehabt, ne? Ey, mit Produzenten, lass mal hier und, ne? Wo ich echt überlegt habe, will ich diesen Weg gehen, das zu versuchen?
Ja.
Was haben sich ein paar Türen aufgetan?
Ja.
Und ich habe ganz bewusst gesagt, nein, möchte ich nicht. Mhm. Mir war das schon zu viel mit, ey, Lena Belgardt hier, Interview, blah. Ich dachte, nein, das ist gerade nicht mein Lebensabschnitt. Ja. Und klar, ich habe jetzt noch zusätzlich gewählt, also ich werde jetzt halt Professorin an der Hochschule und habe auch wieder dadurch jetzt dieses Projekt eigene Musik wieder nach hinten geschoben, weil ich dachte, nee, ich bin jetzt Professorin, werde jetzt erstmal die nächsten Jahre sehr viel in Lehre eintauchen, trotzdem auf Tour sein und so. Und dadurch ist dieses eigene Musikprojekt noch weiter nach hinten gerutscht.
Ja.
Aber ich bin so fein damit, weil es für mich einfach eben kein Downgrade ist, zu sagen, ich habe es nicht in die erste Reihe geschafft, sondern ich will nicht in die erste Reihe.
Deswegen war die Frage, ob ihr das genießt, genau das
ich
zu sein.
Ich genieße
ne?
das so unendlich. Und, das,
du hast aber natürlich vollkommen recht, auch gut, dass du es nochmal sagst, dass vielleicht ein Außenstehender immer eher so sagen würde, ja, das sind die, die hinten stehen und singen. Mhm. Das würden die zu mir als Saxophonist nicht zwingend so sagen, sondern dann kommt da mal ein Saxophon so und sagen, boah, du spielst super toll Saxophon.
Ja, weil du nicht verglichen wirst mit dem Hauptsänger.
Ja,
ne, so.
Beziehungsweise, ich meine, in unserem Fall wäre das eine solistische Rolle.
Ja.
Natürlich könnte ich auch den Weg gehen, als unter meinem eigenen Namen so, instrumentale Musik zu machen.
Ja.
Das habe ich zum Beispiel nach meinem Jazzstudium sehr schnell ausgeschlossen, dass ich diesen Weg gehen will. Weil für mich einfach klar war, dass wie soll ich sagen, dass das nicht, dass ich immer eher bandmäßig gedacht habe. Mhm. Und also genau das, was ich hier auch sage letztendlich.
Absolut.
Nur, dass man es als bei Instrumentalisten häufig nicht so sieht, sage ich mal. Und bei
und
Sängern,
nicht so einen Stempel drauf macht, du hast es nicht geschafft.
Und bei Sängern ist es direkt so, ja, ihr steht da hin und singt ja immer andere Sachen.
Ja.
Aber deswegen haben wir euch jetzt auch mal eingeladen, einfach um da ein bisschen auch reinzuschauen, was das überhaupt alles für eine Arbeit ist und wie das funktioniert. Und ich habe nämlich auch den Eindruck, dass ihr nicht quasi das Gefühl habt, dass ihr verkappte Frontsänger seid, so ungefähr, sondern ihr macht den Job mit so viel Freude und deswegen funktioniert das eben auch so geil.
Mhm.
Und wir kennen andere Leute, die viel weniger können, sage ich jetzt mal, auf dem Papier, also die schlechtere, wie soll ich sagen, weniger trainierte Stimmen haben und weniger Wissen haben und trotzdem eine interessante Solokarriere hingehen.
Ja, absolut.
Also das eine heißt nicht, dass das andere irgendwie schlecht oder besser ist oder so, sondern ihr habt euch halt für diesen Weg teilweise entschieden und trotzdem kann man euch ja auch immer mal wieder solistisch erleben auf mit anderen Baustellen.
Und ich finde, das ist auch ein schöner Ausgleich gleichzeitig. Also ich finde das schön, eben beides machen zu können.
Genau. Ich finde auch stilistisch ist so eine Sache. Ne? Wir haben jetzt hier bei Sing Mein Song, ist es im weitesten Sinne immer Popmusik, mal ein bisschen mehr Indie, mal ein bisschen mehr Rock oder wie auch immer, aber meistens ist es halt schon sehr poplastig. Ich genieße zum Beispiel an anderer Stelle mal was ganz anderes zu machen. Also einfach mal akustischere Musik zu machen jazzigere Musik zu machen oder ne, einfach genauso, wie ihr vielleicht dann sagt, ich finde es mal geil, auf die christliche Bühne zu gehen und da irgendwas sehr Gospelmäßiges zu schmettern oder Katja, deine kleinkunstartigen Dinge oder Varieté-Dinge, die eine ganz andere Baustelle einfach sind, wo man andere Sachen auslebt. Das kriegen die Leute von außen dann vielleicht nicht so mit, weil das auf anderen Baustellen stattfindet oder auf anderen Ebenen, die nichts mit Sing Mein Song zu tun haben oder und so weiter. Aber man wird euch auf jeden Fall in dieser Staffel an vielen Stellen wieder zumindest hören. Mal gucken, ob die Kameras euch zeigen oder nicht. Das weiß man leider immer nicht so genau, was da hängen bleibt.
Ihr könnt auch zu den anderen Konzerten kommen. Also Lena ist ja auch bei Gregor Meile zu sehen. Ne? Und Katja ist mit Tim Bensko jetzt auf Tour im Mai. Und mit mir. Und gibt noch viele Solokonzerte, die ihr macht. Checkt mal die Webseiten aus. Wenn ihr die Namen eingibt, findet ihr wahrscheinlich genug.
Instagram-Seite.
Follower, wir brauchen Follower.
Facebook-Seite.
Follower. Ja, schön stalken. Katja Friedenberg, Lena Berger, stalken. Wow.
Ja, wir können euch ja auch Tipps geben, wo ihr genau an welchen Türen ihr klingeln müsst.
Genau.
Bei und dir für kann diejenigen, die jetzt aber dann schreiben und Nachrichten schreiben, wo kann man sich denn bewerben und anmelden, um an diese Jobs zu kommen? Schwieriges Thema.
Ja gut, vielleicht das nochmal, weil vergessen. Wir haben tatsächlich, das betrifft nicht nur euch, das betrifft eigentlich jede Position. Ja. Aber vielleicht, weil die Leute das wirklich interessiert, wie kommt man in diese Situation?
Ich krieg regelmäßig Nachrichten.
Ja klar, aber wie kommt man in die Situation? Du hast das eben, wir haben dich glaube ich abgewürgt, Katja, du bist nach Mannheim gekommen und wie bist du dann an einen Job zu Sing Mein Song gekommen?
Ja, das war einfach... Also letztendlich ist das irgendwie auch eine Fügungs- oder Glückssache, wie sich so Dinge ergeben. Man trifft jemanden, über den sich dann irgendwie so ein Job ergibt. Also Sing Mein Song hätte ich nicht gemacht, oder wäre ich nicht zu gekommen, wenn ich nicht ursprünglich mal bei The Voice gewesen wäre. Weil Silvia Naidoo hat ja eben die ersten drei Staffeln moderiert, Sing Mein Song. Und wenn ich nicht bei ihm im Team gewesen wäre, dann hätte sich das so gar nicht ergeben letztendlich. Ne?
Ja, man kommt immer wieder auf
aber, den genau, aber trotzdem heißt es jetzt nicht, ich gehe zu The Voice und dann geht meine Karriere los.
Ja, das weißt du ja nicht. Glück. Das ist ja immer so.
Das war, genau, und dann hat irgendwer gemerkt, der Michael Herberger hat gesagt, ach guck mal, die kann aber irgendwie, hat auch Talent für irgendwie Harmonien singen und so, ach hier, kannst du mal ins Studio kommen, ich brauche was für die und die Produktion. Und so ergeben sich dann, es ist wie so Dominosteine.
Eben, das eine geht zum anderen. Also wenn ihr sowas machen wollt, so einen Job machen wollt, ich glaube, ihr könnt das gar nicht absehen, wo genau euer Weg hingeht da draußen. So.
Ja.
Ich glaube, ihr müsst, und das habt ihr ja auch und wir auch, haben das alle gemacht, wir haben einfach einen Schritt nach dem anderen gemacht und einfach das gemacht, was uns interessiert.
In jedem kleinen Club gespielt. Und
kleinen Club. Und wir haben versucht, immer wieder was dazuzulernen. Ja. Wir haben versucht, also ihr habt dann auch euren Abschnitt im Leben gehabt, wo ihr eure Harmonielehre vielleicht mal gelernt habt. Also solche Sachen spielen auch irgendwie eine Rolle. Und man versucht halt dann ein Projekt nach dem anderen zu machen. Das treibt einen natürlich irgendwo in irgendeine Richtung.
Ihr aber letztendlich bei Sängerinnen muss man ja sagen, auch bei Instrumentalisten, aber gerade bei Sängerinnen geht es ja wirklich darum, da sucht man jetzt nicht zwingend die Leute raus, die super crazy, wie soll ich sagen, so diese Frontqualitäten haben, die spielen in der Situation, nicht, dass ihr die nicht hättet, aber die spielen keine Rolle, sondern
so Mauerblümchen.
Es geht, ganz wichtig, damit ich sagen, es geht darum, dass klar sein muss, wenn wir jetzt jemanden fragen für so eine Studioproduktion, dass das super erfahrene Leute sein müssen. Natürlich müssen die intonationssicher sein, sie müssen klicksicher sein, sie müssen eine gewisse Art von Theorie mitbringen, ein Wissen haben.
Teamplayer und, sein.
Zum Beispiel, was ihr häufig auch machen müsst, wenn der Künstler noch nicht da ist, kannst du mal eben eine Guideline einsingen und dann nagelt ihr da, obwohl ihr den Song noch nie gesungen habt, nagelt ihr da in einem Take eine Spur rein, wo dann häufig der Matthias sagt, Katja, kannst du mal gerade einsingen? Und dann sind alle so krass, weißt du, so in einem Take da was hingeballert und dann sagt man so, ja, cool. wo alle andere, jeder andere würde irgendwie 20 Takes brauchen, so ungefähr. Das heißt,
also man schnelle weiß, Auffassungsgabe ist
ja auf jeden Fall.
Das heißt, man weiß, aber bevor man euch gefragt hat, wussten die Leute schon, ey, die können aber krass singen und das sind wahrscheinlich Leute, die passen da ganz gut rein. Mhm. Es ist sich zeigen, es ist in eurem Fall, ihr habt Casting-Sachen genutzt, ihr habt studiert teilweise, ihr habt irgendwie alle Möglichkeiten genutzt, mit Musikern in Kontakt zu kommen, die mit euch Mucke machen, wie wir das alle gemacht haben. Und es ist auf jeden Fall nicht damit getan, sich zu bewerben. Ich würde gern bei Sing My Song oder irgendwie, wo soll man also anschreiben?
Und man muss sich am besten, in seinem Fach sozusagen gut vernetzen. Mir bringt das nicht unbedingt immer was, wenn ich jetzt mit Muckern oder Instrumentalisten irgendwie cool bin, sondern sei gut vernetzt mit anderen Sängern. Weil die sind diejenigen, wenn sie mal nicht können, die eine Vertretung brauchen. Und ich suche ja eigentlich, wenn ich einen Sub brauche, suche ich den Sub selber.
Ja, genau.
Und selten der MD.
So war es ja bei dir, ne? Also die Laura war ja lange hier, Laura Benno, die dann aus familiären Gründen einen Break gemacht hat und halt jemanden gesucht hat, die diese Position übernehmen kann.
Ja, aber sie hatte Lena auch nie gefragt, wenn sie nicht genau gewusst hätte, dass die richtige Position ist.
Genau.
Du hast ja deine Biografie schon mitgebracht.
Ne? Nee, aber daher meine ich, den Job habe ich nicht über Matthias bekommen.
Ja, ja, klar.
Oder über Herberger, sondern wirklich über Laura. Und so ist es total wichtig, sich mit wie sagt man das, den richtigen Begriff?
Connections Netzwerk. Oder Vernetzen.
Nein, aber das Netzwerk innerhalb seines Instrumentes sozusagen, da einfach auch wirklich cool zu sein. Und da um das vielleicht nochmal schön zum Ende zu bringen, der Giovanni hat das, glaube ich, so schön gesagt. Ne?
Giovanni Zarella?
Zarella, genau, oder war das Marc Forster? Ich glaube, Giovanni meinte, ne, dass man ja im Leben einfach viel Glück braucht. Und Glück bedeutet für ihn, wie hat er es gesagt, wenn gute Vorbereitungen auf den richtigen Zeitpunkt treffen.
Ja, genau.
Und das ist es, glaube ich, einfach. Ne? Immer deinen Weg zu gehen, zu arbeiten an dir, dass du eigentlich für alles vorbereitet bist.
Ja.
Und dann kommt der Zeitpunkt irgendwann. Aber der Zeitpunkt kann kommen und du hast aber die Tools in dem Moment nicht.
Genau.
Also arbeite, sei fleißig, geh deinen Weg. Du musst ready sein, dass wenn der Zeitpunkt kommt, bam, geht die Tür auf. Ne?
So war es ja bei dir zum Beispiel, bei Sing My Song, wenn ich mich richtig erinnere, dass du sehr, sehr kurzfristig für die erste Staffel.
Ja, und jetzt sag ich dir mal, weißt du, wer eigentlich auch angefragt war damals?
Ja, tatsächlich.
Ich?
Okay.
Für die erste Staffel. Und ich war aber schon im 8. Monat schwanger mit meinem ersten Kind.
Ja, siehst du.
Und konnte nicht.
Ja.
Und so geil, ne? Hast du das jetzt immer machen können? Und da war ich so happy, dass sich für mich der Kreis dann doch nochmal geschlossen hat, dass einfach meine Zeit dann so 8 Jahre später halt, dass ich nochmal die Chance bekommen habe. Ne?
Weil das sieht man mal, wenn jemand bestimmte Fähigkeiten hat, irgendwo zieht es einen auch dann automatisch doch irgendwo hin, glaube ich. Ich glaube, es kommt immer mit deinen Fähigkeiten.
Ja.
Wenn du zu was in der Lage bist, dann wird auch irgendwann mal wahrscheinlich eine Plattform da sein, die genau das bietet.
Ja.
Ne? Ich glaube, man muss sich einfach immer weiterbilden und immer weitermachen.
Und arbeite an deiner menschlichen Kompetenz.
Das auch.
Wenn du auf Tour gehst und einen Musiker mitnehmen willst, guckst du, dass er gut ist, aber du willst mit ihm auch echt eine gute Zeit haben. Du stehst eine Stunde oder 2 Stunden auf der Bühne, bist aber dann 12 Stunden, hängst du mit dieser Person ab.
Ja. Genau.
Guck, dass du wirklich nicht kompliziert bist, dass du umgänglich bist und dass du wirklich einfach wirklich an deinen menschlichen Skills zwischenmenschlich einfach, das ist auch so unfassbar wichtig. Ne?
Ja.
Also,
auf jeden Fall die halbe Miete.
Ja, so muss
man
sagen.
Auch die Erfahrung dann. Ja. Ne? Wenn man viel solche Sachen macht, lernt man natürlich auch. Und wenn man sich nicht dann davon abschottet und versucht offen zu bleiben und auch in der Lage ist, immer wieder Beratungen anzunehmen oder auch Signale anzunehmen und guckt, dass man gut in dem Wasser schwimmt, in dem man sich dann befindet, dann glaube ich, kommt man auch automatisch ein bisschen weiter.
Ja.
Ja,
das war super spannend.
Schön war das.
Nice talk,
cool.
Ladies.
Yes.
Jetzt
das war meine zweite Runde bei euch. Oh mein Gott!
Ja, jetzt kommt auch die Sonne.
Ich dachte beim ersten Podcast, dass ich jetzt berühmt werde. Jetzt mal gucken, vielleicht habt ihr jetzt.
Hey, man muss aber sagen, dass der erste Podcast mit dir, Lena, tatsächlich auch sehr gut ankam bei den Leuten.
Das stimmt.
Ja, aber ich sagte, woran das liegt.
Ja?
Euer wunderschönes bearbeitetes Cover für den Podcast.
Das war doch nicht bearbeitet, so sieht doch aus.
Nein,
wo wir einfach so 50 Jahre älter gemacht haben.
Wir haben uns extra hässlich gemacht. Leute,
aber
guckt euch das Cover mal an.
Das war der geilste Move, weil jeder denkt, hä? Was ist das? Ich höre es mir an.
Ja, aber nee, ich glaube, das war damals haben wir auch noch ein Video gemacht.
Ja.
Und auch das YouTube-Ding ist gut geteilt worden. Und da war das Cover ja zwar als Thumbnail vielleicht dabei, aber...
Ja.
Nee, ich glaube...
Grüße gehen raus an meine Christian-Follower.
Ja, das ist, glaube ich, ein Teil. Das war sicherlich die christliche Szene, die dich da gedingst hat, gesupportet hat.
Mhm.
Cool. Geil, dass ihr am Start wart, dass wir mal wieder
auch
weibliche Präsenz hier haben. Das ist ja auch geil, sonst wird immer sehr aus Männersicht geredet.
Ja.
Wir haben, glaube ich, nicht so viele weibliche Gästinnen bisher gehabt.
Was für ein schreckliches Wort.
Ja.
Gästinnen. Gästinnen. Gäste, fertig. Gäste.
Danke,
das muss die Mehrzahl. Es gibt auch das, ich glaube, das gibt es auch gar nicht.
Gäste. Okay, nicht, wir sagen jetzt nicht. Tschüss, das können wir jetzt ausatmen. Nee, tschüss, liebe Leute. War schön. Danke, dass ihr zugehört habt. Und,
ja, schön war es mit euch.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, toll, ne?
Ja, okay. Wollen wir schon was trinken? Es war erst 1 Uhr.